PPR, Superflex, Titan Premium, Trey Sermon oder Brandon Ayuk?
Trey Sermon.
Servus und herzlich willkommen zur ersten In-Season-Folge von Dynasty Flow, der Dynasty-Show von Phil und Flo. Ja, Phil, wie gesagt, erste In-Season-Folge. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was wir alles heute an Overreactions dabei haben. Wir wollen die erste Woche einordnen. Wie geht's dir? Bist du gut drauf?
Ja, wieder. Nachdem ich den ganzen Schlafentzug wieder ausgemerzt habe in der letzten Nacht. Ja, ich muss mich jetzt wieder an den In-Season-Rhythmus gewöhnen, ne?
Das du hast wieder alle Night Games live gesehen, oder die letzte Woche?
Jawohl, jawohl. Ja. Ich, also zu den Bugs tatsächlich, ich hatte am Freitag Urlaub und dann hatte ich ja erst noch unseren Live-Draft. Mhm. An der Stelle Grüße an die Jungs. Das war echt cool, hat echt Spaß gemacht, war richtig witzig. Und ja, Michael, der ja nun auch uns zuhört, war auch ein hervorragender Gastgeber, also das war alles perfekt und ja, ich denke, das wird im nächsten Jahr wieder an der Reihe sein.
Sehr cool, das ist echt geil, also sowas macht natürlich schon richtig Spaß und da ist, ich sag's ja, mir geht's an sich natürlich auch gut, aber ich höre ja gerade im Hintergrund irgendwie so Corona-Demo, so ein paar Flachzangen, die mir hier irgendwie ins Fenster reinblären. Ich glaube, ich mache das gleich mal zu. Ich hoffe, ihr müsst das nicht auch im Hintergrund quasi mithören. Aber ja, abgesehen davon, es macht schon wieder richtig Spaß, ne? So Woche 1 das Ding zu sehen, dann ja, die Niners haben nochmal ein bisschen Spannung reingebracht beim eigentlichen Blowout in Detroit. Also da, wenn man es dann wieder sieht, da merkt man erst, was einem halt auch das halbe Jahr dann wieder gefehlt hat, ja.
Auf jeden Fall. Also ja, ich bin ja sowieso footballsüchtig, von daher also ich gucke mir jedes Spiel an, ich gucke mir jedes danach auch nochmal, ich probiere eigentlich jedes nochmal entweder in der 40 oder zumindest mal nochmal die 10 Minuten Highlights zu gucken. Also dementsprechend, ne, damit man auch weiß, wovon man redet dann letztlich. Nee, und in der Nacht von Montag auf Dienstag war es schon ein bisschen härter. Ich konnte nicht richtig vorschlafen. Irgendwie wollte mein Körper noch nicht, nicht ins Bett. Und dann bin ich irgendwie, habe ich vorher eine Stunde Schlaf gekriegt, dann das Spiel geguckt, danach nochmal 2 Stunden geschlafen und dann zur Arbeit. Also das war schon dann auch ein heftiger Tag.
Das ist krass. Wann bist du dann gestern ins Bett? Das zum Nachholen? Das ist ja, da fällst du ja irgendwann um.
Um 9:30 oder sowas.
Ah ja, immerhin. Aber ja, du bist da schon auch ein Hartgesottener, muss man sagen. Du steckst da schon einiges weg. Ne? Das ist...
Ja, das ist schon in der Saison, ist es schon hart. Ja, aber gut.
So geht's weiter. Ich hoffe natürlich, jederzeit, dass trotzdem hier unser Podcast... der profitiert davon natürlich enorm, deswegen bitte weitermachen. Das ist nicht, dass du dann irgendwann da zu alt wirst hier. Das darf nicht passieren.
Ja, aber die Schedule Maker machen es einem auch nicht gerade leicht. Ich glaube, jetzt am Donnerstag New York Giants gegen Washington Football Team. Also, das sind schon so Spiele, wo man dann auch zweimal überlegt. Ich meine, ich gucke sie mir trotzdem an. Ich sage das immer, aber...
Das ist echt crazy, dann, Alter. Das ist wirklich, also wer sich das live zu deutscher Zeit anschaut, das ist wirklich ein Verrückter einfach.
Letztes Jahr gab es auch irgendwie so ein Kracher, ich weiß gar nicht, Jets gegen irgendwen. Das war auch so ein richtiges, und auch später in der Saison, wo es halt wirklich dann auch nur noch um die goldene Ananas ging. Und das war auch... Boah, da habe ich auch schon überlegt. Ja, am Dienstag dann oder in der Nacht von Montag auf Dienstag ist dann ja auch schon der nächste Kracher mit den beiden Bodensatzteams aus der NFC North.
Oh, was ist
Packers da? Gegen Lions.
Oh ja, okay, da wird der erste Pick ausgespielt.
Naja, wohl eigentlich ist es ja klar, ne? Ich meine, ein Team von beiden hat über 30 Punkte gescored. Ne, also dementsprechend sollte die Angelegenheit dann klar werden.
klare Favoritenstellung bei den Lions, eindeutig. Das bleibt nicht aus. Aber ja, ist auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon drauf. Natürlich einerseits aus der guten alten Dynasty-Sicht und ich freue mich auch einfach hier, ja, den Jungs beim Spielen zuzusehen. Das macht natürlich schon Spaß. Aber die Thursday Night Games, die nächsten drei, glaube ich, werden alle ziemlich rough, was ich so gesehen habe.
Ja, ich habe es mir auch angeguckt, irgendwie, der wirklich, also die Schedule Maker haben es dieses Jahr wirklich nicht gut mit den Spielen hinbekommen.
Ich habe nur so gelesen, Amazon muss wirklich verdammt viel Geld haben, wenn sie sich die exklusiven Rechte für diese Spiele gesichert haben. So, das ist
Ja,
schon, das ist hart.
also, ja, wenn ich nur mal jetzt auch in Woche 3 gucke, und dann soll es das auch gewesen sein, da haben wir dann Panthers Texans im Thursday Night Game
Brutal.
und Eagles Cowboys im Tuesday Night Game. Also gut, das ist natürlich schon wieder, also Monday Night Football ist
Ja.
natürlich nicht Tuesday. Und das ist natürlich, naja,
Ja.
gut, Eagles
Absolut.
Cowboys hat noch eine gewisse Rivalität, aber ja, gut,
Ich meine,
was soll's.
dafür hast du dir das geile Raiders Baltimore Game angucken können und du freust dich dann sicher sehr über
Das.
die Overtime noch gefreut, oder? Das
Eieiei, ich bin dann, also ich stehe ja mal auf, ich stehe ja mal auf und meine Freundin muss schon so rund, also 2 Stunden eher los als ich. Und die kam dann irgendwann runter, war schon fertig und ich saß da auf dem Sofa, hab das Spiel noch geschaut und dann bin ich für die Overtime dann ins Bett gegangen und hab auf dem Tablet weitergeschaut. Also
Ei,
das war, ja, das
das ist
war
rough.
schon, aber gut, ich sag mal besser so als irgendein Spiel, was dann nach 1,5 Vierteln entschieden ist. Und das war ja wirklich nun, hatte alles.
Ja.
Darren Waller,
Ja, Mann.
da ist die Tight End 1.
Ja, keine Frage.
Also, ja, wenn er dann auch noch, wenn K ihn dann auch noch immer treffen würde. Und gut, 1, 2 hat er auch selber zu verschulden,
Ja.
hat er selber fallen lassen, aber dann wäre das noch viel brutaleres Game gewesen.
Absolute Maschine, Alter. Der Typ in Thailand Premium ist so krank. Es ist so geil einfach, den da zu haben. Und ich bereue nichts, dass ich ihn an 2.1 gedraftet habe in unserer, ja, Redraft-Liga. Ansonsten, ich war überrascht, dass die Raiders tatsächlich eine Defense haben. Zu haben scheinen zumindest. Also ich finde, die
Ja.
sah besser aus, als es der Score am Ende vermuten lässt.
Ja, auf jeden Fall. Also Gus Bradley ist da ja nun der Coach, der Defensive Coordinator, der ja unter anderem auch schon Teil der Legion of Boom war, ne? Oder da bei Seattle damals Defensive Coordinator. Und tatsächlich hatte der eigentlich fast überall, wo er war, eine recht brauchbare Defense. Und hat da selbst aus der Raiders Geschichte ja, was gemacht, aber man muss auch sagen, also was der Max Crosby, um hier mal auch einen Defensive-Spieler zu erwähnen, was der Max Crosby da mit dem Villanueva
Junge,
veranstaltet
Junge.
hat, also der dem so den Arsch
Ja,
versohlt,
brutal. Das war schon wie Chandler Jones, Taylor Lewan.
ja, also wow, also da muss man schon sagen, gut, wie gesagt, Villanueva nun auch kein Premium-Spieler, aber natürlich schon okay, ne? Also im Kollektiv funktioniert er normalerweise, aber auch Positionsumstellung dementsprechend.
Ja.
Ja, das war schon spannend zu sehen und da kam selbst Lamar teilweise ins Schwimmen.
Ja. Genau, aber so viel jetzt mal. Jetzt müssen wir schauen, dass wir rüberkommen. Wir könnten uns jetzt wahrscheinlich über viele, viele Spiele unterhalten, die wir gerne gesehen haben oder die Spaß gemacht haben. Dann wird das irgendwann die erste 3-Stunden-Folge. Und das wollen da, da, also für diese Nachberichterstattung könnt ihr eh alle Downset Talk hören. Wir fokussieren uns jetzt mehr auf Fantasy, auf Dynasty im Speziellen natürlich. Und heute haben wir so. Ja, genau. Also es geht ja einfach mal darum, ein bisschen Einschätzung zu geben zu den Veränderungen vielleicht jetzt durch Woche 1 bei vielen Teams, bei vielen Spielern. Und wir haben dazu auch mal vorher noch in unseren Discord hineingefragt, welche Themen brennen euch denn so unter den Nägeln? Und da würde ich sagen, starten wir mal damit, dass wir hier diese angeforderten Themenwünsche so ein bisschen abarbeiten. Und da geht's.
Wir haben noch einen,
Ja,
wenn ich dich kurz
ja,
unterbrechen darf,
ja.
wir haben noch einen Hörertrade tatsächlich.
Oh ja, richtig. Richtig.
Genau, der kam letzte Woche noch rein.
Stimmt, stimmt. Hier wurde Cam Akers gekauft, zusammen mit einem Fünftrunden-Pick 2023. Und bezahlt wurde dafür ein 2022 Second und ein 2023 Third. Ist eine 12-Mann-Superflex-Liga. Was sagst du?
Ja, würde ich auch für den Preis, würde ich ihn auch auf jeden Fall kaufen.
Ja, sehe ich genauso. Ich denke, man sieht auch langsam so die. Also, ich finde, ich habe eigentlich eher die gegenläufige Erfahrung gemacht in den letzten Wochen, dass sein Preis wieder ein bisschen gestiegen ist, dachte ich. Leute sind wieder ein bisschen weg von diesem ganz kürzlich eingebrannt ins Hirn, dass da vielleicht die Karriere vorbei ist und so weiter. Sehen dann doch auch wieder die Upside in ihm und die sehe ich auch nach wie vor und für einen Zweit- und Drittrunden-Pick all day long, ganz ehrlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war, das, der war einfach. Der war nicht so, der war nicht so, ja, wie soll ich sagen, ja, da kann man gar nicht so viel diskutieren. Wunderbar. Genau. Dann jetzt aber zur Einschätzung, zur Overreaction. Und da geht's los mit den Backfields von San Francisco und Jacksonville. Ja, ich fange vielleicht mit dem von Jacksonville an. Ich bin ja alter James Robinson-Fan und als dieser auch bekannt in diesem Podcast. Es macht natürlich, also es kam, es ist alles genauso eingetreten, wie du das prophezeit hast. Urban Meyer liebt Carlos Hyde. Sie haben eine alte, langjährige Verbindung. Carlos Hyde hat signifikant Snaps, Rushes abgenommen und James Robinson hat nicht mehr den Workload aus dem letzten Jahr. Noch dazu ist die Jacksonville Offense ein komplettes Dumpster-Fire, ehrlich gesagt. Also, oder dieses ganze Team, muss man eigentlich sagen. Trevor Lawrence sah ja jetzt halt schon auch in einzelnen Szenen ganz ordentlich aus, oder glaube ich, da wird auch was kommen im Laufe des Jahres. Die werden den Ball schon halbwegs bewegen. Aber James Robinson, Running Back 1 Season, ist nicht wieder da, nur weil Travis Etienne sich verletzt hat. Ist eine relativ ja, beschränkte Ceiling, würde ich sagen. Was positiv ist, er bekommt die Passing Down Rolle. Also er bekommt immerhin die Targets in dem Backfield und deswegen würde ich ihn auch in PPR liegen nach wie vor. Ja, selbstbewusst irgendwo aufstellen, wenn ich halt ein entsprechend tiefes Roster oder Lineup habe, dann ist das jetzt für mich niemand, wo ich sage, oh Gott, Katastrophe, den Typen aufzustellen. Die werden, das Gamescript wird es hergeben, dass sie oft passen müssen. Er wird seine Targets sehen, er wird seine Punkte machen, aber er ist für mich wirklich ein Floor-Play eigentlich und hat einfach nicht mehr das Ceiling aus dem letzten Jahr.
Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen und sie wollen und müssen wahrscheinlich einfach auch durchgehend passen. Und ja, also das wird wirklich, wirklich eine Katastrophe, glaube ich, da saisontechnisch. Also die werden wieder in den Top 5 picken. Und ja, naja, vielleicht haben sie ja noch Glück und Urban Meyer geht jetzt zu
Ja, genau. Ich
USC.
erwarte schon auch die ganze Zeit drauf, dass er resigned. Aber
Ja.
vielleicht einmal ganz kurz so, was würdest du mit James Robinson machen? Denn ich glaube, ein Sell-Window wird an der einen oder anderen Stelle in der Saison vielleicht schon nochmal aufgehen.
Ja, im Prinzip muss man jetzt hoffen, dass irgendwie in den nächsten 3 Wochen da vielleicht mal ein, zwei gute Spiele dabei sind und ihn man oder man ihn dann verkaufen kann.
Ja.
Wenn er vielleicht zweimal in die Endzone stolpert oder sowas aus irgendwelchen Gründen, dann ja, dann bloß weg damit. Im Prinzip, man hat hier das Sell-Window nochmal gehabt vor der Saison. So, und jetzt, wie gesagt, das hätte man wahrscheinlich am besten nutzen sollen. Und jetzt, ja, hat man, vielleicht bekommt man tatsächlich noch das dritte Mal die Chance. Und wenn man ihn dann nicht los wird, dann ist man aber auch selber schuld.
Ja. Ich habe das in einer Liga, habe ich es versucht, da hatte ich James Robinson und Gus Edwards vor der Saison und ich habe versucht, ganz sneaky irgendwie einen guten Wide Receiver dafür zu kaufen, aber leider war keiner so richtig gewillt, für dieses eine Jahr Production was abzugeben. Hat,
Ja, ärgerlich.
ja, wär schön gewesen. Hätte ich mich im Nachhinein sehr gefreut. Aber gut,
Ja.
ist wie es ist. So viel zu Jacksonville. Ja, oder vielleicht einmal kurz Carlos Hyde. Willst du zu dem noch irgendwas sagen? Für mich hat der an sich aber keine Relevanz, muss ich ehrlicherweise sagen.
Nein, solange James Robinson nichts passiert, hat er keine Relevanz. Ich habe ihn oft gedraftet tatsächlich. Einfach um, nur hätte, wäre Robinson jetzt irgendwas passiert oder so, dann wäre natürlich jetzt interessant, aber ich habe ihn dann auch oft so für einen Kicker gedroppt oder was
Ja.
so andere Scharmützel eben waren. Genau, also Hyde hat da auch keine Upside, so wie du schon sagst, solange Robinson da ist.
Ist halt auch ein bisschen, also von so einer schlechten Offense rein der Rushing Back zu sein, das tut einfach weh. Ich weiß nicht, wie, ich habe die Waiver Wire meiner Redraft-Ligen gesehen, da ist Mark Ingram nicht mal geclaimed worden. Und das war schon, das ist schon eine Ansage, finde ich. Und das ist eine relativ ähnliche Situation.
Ja. Mark Ingram ist für mich tatsächlich ein bisschen der AP vom letzten Jahr. Adrian Peterson. Detroit Offense war halt auch schlechtes Team. Der reine Rusher hat zwar den Löwenanteil der Carries und sowas gesehen, aber war immer durch Swift und Kerryon Johnson beschränkt. Und so sieht es bei Ingram für mich auch aus. Das ist ein Spieler, der wird im Laufe der Saison wahrscheinlich das ein oder andere Mal geclaimed werden, wenn irgendjemand Not hat in der Bye Week, jemanden braucht. Aber ansonsten ist Ingram, ja, der hat Touchdown-Upside tatsächlich, wenn Houston in Scoring-Opportunities kommt. Das war jetzt gegen Jacksonville der Fall. Ansonsten schauen wir mal, ne? Also ich
Ja.
bin. Wir haben das schon öfter gesehen, dass Offenses am Anfang relativ okay aussahen und dann völlig implodiert sind. Ich glaube, Jacksonville letztes
Ja,
Jahr,
genau.
da war es auch, am Anfang sah das auch gar nicht so verkehrt aus und dann ist es völlig den Bach runtergegangen. Und ich sag mal, da haben wir hier, denke ich, auch ganz ähnlich die Situation. Ne?
Ja, selbst wenn Mark
Genau.
Ingram auch in Zukunft seine 10 Rush-Attempts bekommt, dann macht er die für, wenn es ja, dann macht er die für 30 Yards und das war's. Solche Wochen wird es halt zuhauf geben.
Ja, genau, also er hatte jetzt 26, ne,
Ja.
drei Goal-Line-Carries auch, muss man schon mal erwähnen,
Klar.
sieht schon gut aus, aber das ist halt ein Outlier nach oben. Ich denke, das ist das absolute Ceiling, was Mark Ingram in der Saison sehen wird.
Ja, absolut. Und Houston wird vielleicht kein zweites Spiel gewinnen und vielleicht kein zweites Mal so ein Gamescript sehen.
Genau, sehe ich auch so.
Genau.
Genau, das hatte Maximalist noch gefragt, ne,
Ja,
nach
stimmt.
Ingram.
Richtig, richtig. Ach
Genau.
so, ah, echt, oder? Kommt das hier unten? Ah, okay. Ja, genau. Stimmt. Völlig richtig. Damit auch schon abgeschlossen. Aber dann übergebe ich dir doch jetzt einmal hier das Wort und du kannst mal kurz deine Einschätzung zum Niners Backfield sagen. Denn die Frage, das habe ich vorhin auch gar nicht erwähnt, Barista Renault Junior, der hat die Frage hier zu den Backfields gestellt.
Ja, genau. Dann San Francisco. Ja, gut. Letztlich Elijah Mitchell hat jetzt am Wochenende natürlich ja, eigentlich alle Carries bekommen, kann man sagen. Mostert zwei, bevor er sich verletzt hat. Und ich glaube, Hayes die einen. Natürlich auch noch ein Goal-Line-Carry, wie es so ist. Genau. Und ja, aber ich bin halt echt skeptisch, ne? Also man muss Elijah Mitchell aufnehmen, aufgrund des Upsides einfach, ne, in der Offense die ganzen Touches zu sehen. Aber ich glaube, das war auch der höchste Rush-Share irgendwie oder vierthöchste Rush-Share in den letzten Jahren bei San Francisco, den er hatte. Also das ist schon, war schon absurd. Und ich glaube, dass wir am Wochenende Trey Sermon sehen. Und dass der also da auch schon einen großen Anteil der Rushes für sich beanspruchen wird.
Da bin ich wirklich
Wie sie
gespannt, muss ich sagen. Ich habe ja das mit Trey Sermon hat ja keiner so auf dem Schirm gehabt. Also der hat ja in
Nein.
der hat First Team Reps bekommen im Training Camp, der hat in der Preseason da vorne mitgespielt. Es war eigentlich klar ein Split Backfield zwischen Sermon und Raheem Mostert. Und ich habe nie einmal damit gerechnet, dass Trey Sermon einfach es nicht ins La also in den aktiven Kader schafft. Und ich kann es immer noch nicht erklären. Also er hat ja auch keine Verletzung oder so. Es scheint schon
Nee.
so eine Disziplinsache zu sein. Aber dann verstehe ich es nicht, warum die nicht früher kommt. Also das ist ganz eigenartig. Und man muss das jetzt einfach beobachten. Aber ich sehe schon, das ist ja das, worüber wir direkt nach dem Draft oder auch generell in unserer Running Back Preview zum Draft gesprochen haben. Elijah Mitchell bringt halt die Explosivität mit, die Trey Sermon nicht mitbringt. Der eine läuft halt die 4,35 beim Pro Day und der andere die 4,6. Und das hat man halt auch bei Elijah Mitchells Touchdown gesehen, aus irgendwie, weiß nicht wie viel das ja, 40 Yards ungefähr. Wenn der in diesem Outside-Zone-Game durchbricht, dann hält ihn keiner mehr. Und das, glaube ich schon, bringt einfach Elijah Mitchell auf jeden Fall seine Touches in jedem Spiel. Denn diese Rolle dieses explosiven Backs, die will Shanahan auf jeden Fall sehen. Ob er jetzt hat, ich stimme dir aber völlig zu, er wird nicht wieder so einen Rush-Share haben. Da, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt auf einmal so ein Workhorse-mäßiger Back wird. Sehe ich gar keine Möglichkeit.
Das wäre auf jeden Fall extrem witzig, wenn man überlegt, worüber wir so in den letzten Monaten geredet haben.
Ja, absolut, ja.
Aber dann frage ich mich aber ganz ehrlich, was hat Shanahan geraucht? Also ich meine, das müsste man sowieso allgemein mal fragen. Also keine Ahnung, der trinkt auf jeden Fall einen sehr merkwürdigen Tee.
Ja.
Weil warum, wenn, ich sag mal, das, was du sagst, ergibt alles Sinn, nur. Warum nimmt man dann oder warum verschwendet man dann einen Drittrunden-Pick für Trey Sermon, wenn man quasi den besseren Back 2 Runden später oder den besseren Scheme Fit 2 Runden später bekommt und so oder so 15 Running Backs auf dem Roster hat? Es war jetzt ja nun nicht so, dass man jetzt irgendwelche Buddies einfach brauchte, sondern es waren ja genug da. So und dementsprechend, also alles andere. Als wenn sie Trey Sermon nicht zumindest aktiv und auch mal auf dem Feld hätten, dann würde mich schon stark wundern. Oder es kommt raus irgendwie, dass Trey Sermon die Freundin von Kyle Shanahan angebaggert hat. Aber sonst kann ich mir da beim besten Willen, also wäre das alles komplett absurd irgendwie.
Also,
Das ist,
ja, gut,
ja.
was das angeht, also eine gewisse Rationalität von diesem Regime am Draft Day zu verlangen, das kann man nicht erwarten. Das hat sich jetzt über Jahre hinweg gezeigt. Sie haben damals in der 4. Runde hochgetradet, um diesen, oh, Williams, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Der hatte irgendwie
Joe.
2, 3, 200 Yard Games am College, auch ein Running Back. Das war 2017, glaube ich, schon in ihrem ersten Jahr. Eben Uptrade mit 2 Viertrunden-Picks, um ihn dann in der 4. Runde zu draften. Und dann hat das Team nicht geschafft. Der nächste
Ja.
Deal war irgendwie doch, ich glaube, das war dann in der 3. Runde auch nach Uptrade, haben sie CJ Beathard geholt, den niemand in der NFL so hoch hatte. Aber Kyle Shanahan hat in CJ Beathard Kirk Cousins 2.0 gesehen. Und ich weiß nicht, wer da manchmal diese Entscheidungen trifft, aber Trey Sermon kann auch einfach mal so ein random Lynch-Pick gewesen sein. Oder irgendein Scout redet ihn den ein und am Ende merken sie, ja, so richtig passt das hier nicht. Also, das kann
Ja,
man niemand
natürlich.
erklären. Ne? Das ist aber ich glaube schon, dass das prinzipiell ist Kyle Shanahan jemand, der auf die Draft Picks, glaube ich, oder auf die Ra Pick Range nichts gibt. Das hat man bei Dante Pettis gesehen. Das hat ihm nicht gefallen. Das hat ihm nicht getaugt. Und dann war das ab Saison 2 scheißegal, dass der Typ ein Zweitrunden-Pick war.
Ja, gut, ne? Aber ja, das ist gut. Okay, schauen wir mal, ne?
Ja.
Ich meine, Dante Pettis 2.0 gibt es ja scheinbar auch
Ja.
bei euch jetzt aktuell,
Das müssen wir
aber da kommen
sehen.
wir später
Kommen wir
nochmal
später
zu.
dazu, genau. Aber ja, also ich bin gespannt. Ich glaube aber, dass Elijah Mitchell auf jeden Fall eine gute Rolle haben wird. Und ich persönlich mit meinen Dynasty Shares, ich habe ja ein ganz, also was heißt eine ganze Menge, aber ich glaube 4 Stück. Die Woche halte ich auf jeden Fall nochmal und gucke mir mal an, was gegen Philly passiert. Kann mir sehr gut vorstellen, dass ich aber dann ab nächster Woche vielleicht in der einen oder anderen, also in 2 Shares aktiver verkaufe und vielleicht jetzt nicht das Maximum rauspresse, sondern dann einfach mal so einen kleinen Wertgewinn mitnehmen.
Was müsste denn deiner Meinung nach für ihn drin sein? Jetzt, wenn dir jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt von dir Elijah Mitchell kaufen.
Also wenn einer daherkommt und ein Team hat, bei dem ich sage, das sieht jetzt nicht so bombig aus, sondern legt mir einen Second-Round-Pick hin, dass ich das Gefühl habe, dass es 22. kann ein Early Second werden, dann nehme ich's. Wenn er mir jetzt halt einen Late Second, wenn es so ein Contender-Team ist und ein Late Second, boah, da wäre ich, ja, da ich 4 Shares habe, vielleicht würde ich es nehmen, aber eigentlich fände ich es nicht geil. Eigentlich würde ich ihn lieber halten
Okay.
dann. Das ist dann, da ist
Also.
mir dann zu iffy noch. Und ich glaube schon, lass ihn mal noch ein, zwei Spiele machen, in denen er rockt, dann haben wir eine J-Rob 2.0 Story und dann fliegen die First Rounder auf einmal.
Ja, gut. Ich meine, da gibt es natürlich auch immer, ne? Das Prinzip Gier frisst Hirn. Ich meine,
Klar,
das haben
absolut.
wir nun andersrum auch schon oft gesehen. Also, ja, okay.
Stimmt, absolut. Aber da sage ich, wenn ich jetzt einen Second Rounder quasi verliere, dadurch, dass er irrelevant wird, aber dafür hatte ich die Chance, einen down the line einen First Rounder zu kriegen, dann sehe ich die aktuell zumindest noch die Möglichkeit irgendwo, also ich finde es aktuell noch lukrativer zu warten. Aber
Okay, du bist also derjenige, der beim Roulette eher auf die Zahl statt auf die Farbe tippt.
es kommt drauf an. Es kommt ganz drauf an. Ich habe mich ja schweren Herzens diese Woche schon von zwei KJ Osborne Shares getrennt.
Ach
die habe
so,
ich als Throw-ins
für
liegen.
was? Für zwei First oder was?
Das war, das, der wurde zweimal als Throw-in verlangt. Und
Ja, gut.
ja, das dafür war er gut. War vor einer
Kein
Woche
Spieler bei
noch
dem.
kostenlos.
Ja. Wollte gerade sagen, kein Spieler, bei dem ich jetzt starke Schmerzen habe, den mit in den Trade reinzuwerfen.
Nee, vor allem, weil ich ihn jetzt noch, glaube ich, sechsmal habe. Also, es ist
Ja.
alles okay.
Ja, ich hab tatsächlich jetzt auf einmal seit heute irgendwie 500 Wilson Shares. Wie heißt er
Jeff
denn?
Wilson
Der
oder?
Re
Ah,
Nein,
Cedric,
der
Cedric.
Receiver von Cedric Wilson, genau. Ich glaube, wir hatten sogar vor einiger Zeit hier mal drüber
Ja,
gesprochen, ne?
kommt gut hin.
Tatsächlich über die Backup-Receiver der Cowboys. Und genau, auf jeden Fall, da fiel der Name, meine ich auch. Und ja, dementsprechend, also ich habe ihn jetzt nochmal aufgenommen in einigen Ligen
Ja, hab's gesehen.
und schauen wir mal.
Ja, klar, mit Gallup aus auf jeden Fall mal ein Roster-Stash wert, ne? Müssen wir mal schauen.
Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, nächstes Jahr könnte da einiges passieren
Ja,
bei den Cowboys.
ja, ja.
Also in der Offseason.
Definitiv, definitiv. Gut, aber da, also wir flitzen ja hier schon wieder durch die Themen durch. Ist ja unglaublich. Wir sind so weit
Viel zu
gekommen.
erzählen.
Ja, gut, das waren aber jetzt natürlich auch die, ganz ehrlich, das brennt ja allen unter den Nägeln. Das interessiert alle, diese ganze Situation. Man hat ja gesehen, also es gab, ich habe Bilder auf Twitter gesehen, 1000 Farb für Elijah Mitchell. Ich habe in einer Liga hier, also bei in unserer Hörerliga ja sogar 100 Dollar das komplette Farb für Mitchell hingelegt. Das ist natürlich der Hype-Spieler gerade am Markt.
Ja.
So ist das. Genau, okay. So viel dazu. Dann haben wir noch eine Frage auch nochmal. Barista Renault mit den Broncos. Der fragt, was im Wide Receiver Corps der Broncos jetzt nach dem Judy-Ausfall passiert. Und ja, jetzt habe ich schon wieder zu dem Backfield von den Niners so viel erzählt. Starte du.
Ja, also gut, Courtland Sutton, klarer Wide Receiver 1, wird jetzt dann einen höheren Target Share sehen. Woche 1 war für mich da einfach nur ein Ausrutscher. Er hatte Bradbury in One-on-One Coverage und der hat sich mittlerweile auch zum T Top 10 Corner in der NFL entwickelt. Dementsprechend, ja, das hat ihm ein bisschen zugesetzt. Dazu natürlich noch ein bisschen der Rost von
Klar,
der langen
eben.
Verletzung, der abgeschüttelt werden musste. Wie gesagt, Zatten für mich hier auch insgesamt ein klarer Buy noch. Da kann man schon nochmal das ein oder andere Angebot rausschicken. Vielleicht ist er gerade noch günstig. Ansonsten, ja, Outside oder Outsider-Chancen haben dann auf jeden Fall Tim Patrick und KJ Hamler. Beide ein gewisses Upside mitbringen, aber sicherlich nicht die Konstanz, könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann natürlich die beiden Tight Ends und ja, ich sag mal, bei den Tight Ends würde ich vielleicht auch dir nochmal das Wort übergeben, weil das ja nun deine beiden Lieblinge sind. Von daher, da möchte ich gar nicht viel zu viel zu sagen.
Ja, Albert O. bin ich jetzt ja nicht. Also, boah, ganz ehrlich, es ist ein schöner
Ich wollte
athletischer
ihn schon
Tight End, aber
droppen.
ist ein schöner athletischer Tight End, passt, der kann man sich auf jeden Fall mal irgendwie holen, aber sehe da jetzt nicht den Mega Impact. Aber klar, Noah Fant mit 8 Targets, 6 Catches, das hat mich natürlich riesig gefreut. Er liefert einfach. Wenn er fit ist und am Feld steht, liefert er einfach ab. Ist natürlich nicht in dem, ja, in der elitären, absolut elitären Klasse eines Kelce und Wallace, aber er kommt für mich in der Riege dahinter und der Judy-Ausfall hilft ihm natürlich jetzt halt schon. Einmal an der Stelle muss ich auch ganz klar sagen, Fabian Sommer hat das ja die ganze Offseason hinweg, hier getrommelt, den Jerry Judy Breakout. Und also ich war bei Jerry Judy auch nicht so super niedrig, aber ich habe nicht gedacht, dass er so dieses diesen klaren Schritt zu einem elitären Wide Receiver 1 schafft. Und was er gezeigt hat bis zu seiner Verletzung, sah verdammt danach aus. Also da lag ich, glaube ich, mit meinem Take gewaltig falsch und im Nachhinein wird es mir keiner nachtragen, weil er sich jetzt verletzt hat. Aber der hat wirklich super gespielt, muss ich sagen. Aber im Endeffekt zu ihm vielleicht auch so, ich würde ihn jetzt auf keinen Fall dann irgendwie, also als Contender würde ich nicht damit rechnen, dass er dieses Jahr noch großartig Impact hat. Diese High Ankle Sprains sind scheiße und die ziehen die Spieler eigentlich das ganze Jahr über mit. Das halt nicht vernünftig aus.
Nee, genau. Also, ja, da ist es so, als Rebuilder halte ich natürlich, genau. Aber als Contender kann man schon mal überlegen, ihn zu verkaufen.
Genau. Ja, aber Cortland Sutton stimme ich mir natürlich auch voll zu. Da ist jetzt volle Abfahrt für den Hype-Train angesagt.
Jo.
Gut, dann nächste Frage war von Go Devil. Muss man bei den Titans-Spielern vorsichtiger sein beim Aufstellen, bis die Offense eingespielt ist, oder weiterhin alle aufstellen? Und mit alle meint er Derrick Henry, AJ Brown und Julio Jones.
Pah. Ja, musst du aufstellen, ja klar.
Henry und AJ Brown schön. Kann man ja nicht benchen, glaube ich.
Nee, auch selbst Julio Jones. Ich meine, wann hast du den gedraftet? Ne, beziehungsweise, den hast du als Contender halt in deinem Team, als wahrscheinlich irgendwie spätestens mal dritten, vierten Wide Receiver und das sind in der Regel Spieler, die auch spielen. Ich habe ihn tatsächlich in einer Dynasty gebencht, aber da war eben, also ich konnte da praktisch vier Receiver aufstellen und ich habe halt Dix, Hopkins, Thielen und gut, das eine ist ein Flexbot, habe ich Carsten. Die vier habe ich über ihm gespielt, letzten Spieltag einfach auch, weil mir das zu unsicher war, neuer Offense, er hat kaum trainiert in der Preseason. Ja, aber in der Regel, also du musst eigentlich alle aufstellen, Boom Game kann immer kommen, jetzt am Wochenende gegen die Seattle Seahawks, ich meine, die Defense musste nicht allzu viel zeigen, wurde aber natürlich auch nicht so sehr gefordert. Also die Colts haben mit Sicherheit nicht diese Receiving-Waffen wie die Titans. Und der Pass-Rush der Seahawks wird meiner Meinung nach auch nicht so stark sein wie der Cardinals mit Jones und Watt. Ne?
Ja, ja.
Also dementsprechend, ja, musst du aufstellen, weil du gewisses Kapital in die Spieler gesteckt hast. Und in der Regel kann kein Team sich es erlauben, diese Spieler auf die Bank zu setzen.
Genau, also einmal so vielleicht, also Henry ist für mich nach wie vor ein Running Back 1, AJ Brown ist ein Wide Receiver 1 und Julio Jones, ja, jetzt kann man sagen, wenn du natürlich wenn du vier bessere hast, irgendwo ist, für mich ist Julio aktuell, vielleicht bis er es jetzt halt einmal gezeigt hat bei den Titans, dass er besser ist, würde ich ihn wöchentlich so als so Wide Receiver 20 ungefähr da so roundabout würde ich ihn wahrscheinlich einordnen.
Ja, vielleicht sogar noch, kannst du wahrscheinlich Matchup-mäßig noch Argumente finden, ihn noch ein bisschen weiter hinten einzuordnen.
Kommt dann im Moment klar drauf an, klar.
Ja.
Aber ich glaube, also aber deutlich hinter würde ich mir wahrscheinlich selber echt schwer tun. Also.
Nee, also ich sehe ihn auch in der 20 bis 30 Range.
Ja, ja.
Ungefähr sowas, je nach Matchups
halt. Also einigen wir uns auf Low-End Wide Receiver 2. High-End Wide Receiver 3 oder so. Klar, wer da natürlich was Besseres hat, dann kann man die, kann man ihn benchen, ansonsten schwierig. Genau.
Jo.
Gut, und dann letzte Frage. Wie heißt der Kollege? Bowl Krupper oder Bole Krupper? Wieder
keine Ahnung. Frage.
Wir sind, das ist einfach, hast du eigentlich den Film schon gesehen? Hier vor
der
ich natürlich auch nicht.
Ich hoffe, dass nie wieder, dass der User keine Frage mehr stellt, dass wir den Namen nie wieder aussprechen müssen.
Zumindest das YouTube-Video hatte ich mir angeschaut, aber ich habe es auch wieder vergessen. Aber ja.
Ja, das hatte ich auch
gesehen. Genau. Also auf jeden Fall, ich nenne ihn jetzt Bold Krupper 99 hier. Er fragt, sollte man trotz der Berichte nach seinem Fumble Damian Harris aufstellen? Hat ja eigentlich gut gespielt, nur der Fumble am Ende war halt scheiße. War gut ausgedrückt, auf den Punkt. Sowas mag Belichick ja überhaupt nicht. Also vielleicht dann schalte ich hier mal rein. Also ich habe ihn gerade in der DFFL, in dieser DFS, in diesem DFS-Ligensystem, habe ich ihn gerade an 6-2, glaube ich, 6-3 gedraftet als zweiten Running Back. Klar, natürlich auch ein bisschen matchup-bedingt gegen die Jets, aber ich glaube überhaupt nicht dran, dass die Patriots jetzt ihm keine Carries mehr geben oder ihn da bestrafen. Denn, also ganz ehrlich, wem sollen sie die Carries denn geben? Stevenson hat selber gefumbled und James White jetzt hat als Every Down Back. Ciao.
Ja, also genau, sehe ich auch so. Stevenson hat halt auch gefumbled. James White kriegt seine Carries und kriegt seine Receptions, aber der ist halt weit weg davon, irgendwie 10 Carries pro Spiel zu kriegen. Und dementsprechend werden sie halt Harris auch weiterhin featuren.
Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn jetzt 30 Carries gegen die Jets hat, ehrlich gesagt. Das wär eine klassische Antwort.
Hat James White jemals über 10 Carries
Nein, nein,
gehabt?
nein, sorry, ich meine Damien Harris.
Ach so, Damien, ach so, ja, klar. Nee,
Das
das würde mich auch absolut nicht wundern.
James White hat seine, naja, 5 Carries vielleicht im Spiel, wo man dann so tut, als würde er nicht nur zum Passing Game dastehen. Ja, aber. Das war es dann auch. Der Running Back Coach der Pats hat übrigens schon gesagt, dass sie ja, weiterhin Trust in Damien Harris haben. Aber ja, das waren so die Hörerfragen. Und dann können wir rüberkommen zur nächsten Rubrik. Und zwar haben wir uns jeweils fünf Leute notiert als die Woche 1 Riser und fünf Spieler unsere Woche 1 Faller. Und ja, also so ein bisschen. Da spielt jetzt auch mit rein, wie wir sie selber natürlich gesehen haben. Also nicht unbedingt ein Dynasty Flow ECR Movement, sondern wirklich das von uns selbst. Denn bei der einen oder an der einen oder anderen Stelle, habe ich hier Riser drin. Die hattest du einfach vorher schon hoch. Aber genau, das können wir jetzt einfach mal durchgehen und zu den Spielern dann jeweils ein bisschen was sagen, warum wir sie denn hier jeweils verbuchen. Denn ich gehe davon aus, wahrscheinlich hast du nicht einfach nur wegen der erzielten PPA-Punkte diese Spieler ausgewählt.
Was? Wir chasen keine Points? Das ist mein Weltbild durcheinander
Ja,
gebracht.
richtig.
Genau, nein, und was man vielleicht auch dazu sagen muss, also wir haben so ein paar obvious Kandidaten, also, oder die auch halt, wie gesagt, schon extrem hoch waren, haben wir dann auch nicht gemacht, ne? Also Darren Waller war halt vorher schon zum Beispiel mein Dynasty Titan 1 und den hätte ich jetzt nehmen können, aber ist halt Quatsch. Ne? Also ich hab 19 Targets erwartet und von daher
Ja, gut,
alles gut oder auch.
das war natürlich brutal, aber deswegen ist er kein massiver Rise einfach, ja.
Nein. Oder auch Cooper Kupp beispielsweise,
Ja.
den habe ich halt für die Saison auch schon eh hoch gesehen
Ja.
und der hat sich jetzt nochmal eigentlich ziemlich klar als Wide Receiver 1 bei den Rams herauskristallisiert und dementsprechend, ja, habe ich den jetzt auch nicht mit reingenommen.
Da
Aber gut, okay.
Muss ich übrigens jetzt nochmal, also muss ich mich wirklich ganz herzlich bedanken bei dir. Ich spiele ja nur zwei Redraft-Ligen, aber in beiden habe ich Cooper Kupp. Und ich kann mich erinnern, so, boah, wann war das? Ja, nach dem Draft, so, oder auch schon nach dem Stafford-Trade direkt, habe ich viel gelesen dazu, dass eigentlich das Wide Receiver-Profil von Robert Woods sehr gut zu den Stärken von Matthew Stafford passt. Aber du hast mich über die Offseason hinweg wirklich einfach überzeugt, dass Cooper Kupp da der Man to Own ist und du hast mich auf die gute Seite der Macht gezogen und ich habe jetzt zwei Cooper Kupp Shares und das freut mich
So.
riesig.
Jawohl.
Ja,
So ist das.
das wäre mein
Ist auch schön,
ja.
wenn mal ein MyGuy von uns sich nicht verletzt und mal abliefert.
Alter, es ist so ein Pain, ey. Aber ja, genau. So ist das. Ich glaube, das ist by the way, ich habe letzte Woche doch nach der Podcast-Aufnahme habe ich noch gesagt, scheiße, ich habe eigentlich zu wenig Raheem Mostert gekauft über die Offseason. Der war so spottbillig. Und jetzt, schau, jetzt sitzen wir eine Woche später hier. Season vorbei. Das Thema war durch nach zwei Carries. Und gut, dass ich nicht gekauft habe.
Ja, das stimmt.
Daher
Ich habe auch
Gefahr.
keinen Mustard gehabt,
Ja,
also.
ja, ach, ja. Sei es drum. Genau, dann mal die Riser. Ich würde sagen, komm. Fang du einfach an mit deinem ersten, den du auf der Liste hast.
Ja, also genau, ich habe jetzt hier keine spezifische Reihenfolge, das ist jetzt irgendwie keine Top 5 oder sowas, das sind einfach 5 Spieler, die eben für mich jetzt nochmal praktisch bestärkt wurden hier durch ihre Leistung. Genau, ich fange mal an mit Daryl Henderson. Hier, ne, wieder natürlich der Wermutstropfen. Man denkt, was hätte sein können, wäre
Ja,
Cam Akers da gewesen.
Alter. Running Back 1 overall.
Ja, Daryl Henderson hatte 15,7 PPR-Points mit 16 Attempts, 70 Yards, ein Touchdown, ein Target, eine Reception für 17 Yards. Also alles in allem eine relativ solide Woche einfach. Warum, oder beziehungsweise, ja, warum ist er ein Riser für mich? Zum einen, ja, oder der Hauptgrund ist eigentlich, er hat da 94% der Running Back Snaps gesehen im Backfield und ja, das ist für mich schon mal ein ganz klares Statement. Dazu hat er dann eben auch 2 Goal-Line-Carries gehabt, also er sieht da die komplette Work. Ich glaube auch, dass die Targets einfach noch ein bisschen steigen werden im Laufe der Saison, es nicht bei einem Target pro Spiel bleiben wird. Stafford ist ein Quarterback, der durchaus auch mal den Ball downcheckt. Er hatte jetzt natürlich viele offene Receiver,
Ja.
muss man sagen, in dem Spiel. Sie hatten insgesamt auch nur 26 Pass-Attempts, was jetzt ja nicht gerade viel ist. Und ja, dementsprechend, das wird meiner Meinung nach dann eben auch nach oben gehen. Und wenn er dann irgendwo vielleicht 10% Target Share dann haben wird bei 35 Versuchen oder sowas, dann liegen wir zwischen 3 und 4 Targets pro Spiel, was schon ganz ordentlich sein sollte. Bei Sonny Michel hieß es, also um das auch nochmal da kurz drauf einzugehen, bei Sonny Michel hieß es, dass er noch das Playbook lernt. Naja, da muss ich mich aber fragen,
Alter.
entweder ist Sonny Michel ziemlich blöd oder Latavius Murray ziemlich schlau, weil der hat nach ungefähr, den haben sie nachts noch aus dem Nachtclub gezerrt und am
Ja.
nächsten Tag musste er spielen und hat da mehr als genug Carries gesehen. Also dementsprechend, ja, ist das für mich nur eine halbe Entschuldigung. Der wird im Laufe der Saison sicherlich Carries sehen. Also Henderson wird dann nicht das hundertprozentige Workhorse sein. Aber selbst, ich sag mal, ich denke schon, dass Henderson da wirklich auch das Gros der Carries und der Touches sehen wird. Und das ist für mich einfach mehr, als wir von ihm vorher erwartet haben.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ihn ja noch verkauft tatsächlich vor der Saison. So, ich habe einen First bekommen, man musste noch auf der anderen Seite ein bisschen was dazugeben und so. Das war am Ende dann schon okay. Aber ich muss sagen, für jeden, der Contender ist, war der Deal völlig in Ordnung. Der Typ hat jetzt halt alle Concerns, finde ich, schon auf die Seite gewischt. Und McVay hat gezeigt, dass er ihm definitiv die Workload gibt. Alle Pfeile zeigen hier wirklich nach oben in die richtige Richtung. Daryl Henderson war, glaube ich, ein wirklich guter Pick auch in Redraft in dieser Running Back Dead Zone.
Ja, denke ich auch. Und die Offense ist an sich einfach auch gut.
Ja.
Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also, das hat man gesehen, das funktioniert, das klickt und ja, Stafford ist wie erwartet einfach auch das Upgrade zu Goff. Und ja, die werden, wenn sie müssen, Punkte auflegen. Und ich sag mal, die Bears, zwar nicht mehr die Defense, die sie mal waren, aber die ist jetzt eigentlich an sich auch keine Laufkundschaft. Und den haben sie 34 Punkte umgehängt. Und ja, dementsprechend, die werden Scoring Opportunities haben.
Ja, zu den Bears muss ich ehrlicherweise gestehen, die waren, also nach PFF-Grades war es tatsächlich die schlechteste Defense Woche, von Woche 1.
Wundert mich nicht.
Und das war wirklich, das war beschämend. Also, das ist ja zahnlos, leck mich fett.
Ja, ich meine jetzt auf dem Papier.
Ja,
Grundsätzlich, Spieler,
absolut.
die
Da,
sie da haben,
Khalil Mack
Mac
da, ja,
Hicks,
Hicks, genau.
haben sie hier,
Aber es spielt halt
also
Alec
den
Ogletree
Namen.
als Linebacker zum Beispiel, das tut halt schon weh.
Ja, gut, aber Roquan Smith,
Ja, klar.
Eddie Jackson und
Ja,
so. Also
stimmt.
gut, ne, muss man sehen, wie sich das denn über die Saison entwickelt. Aber grundsätzlich sind die Bears eigentlich keine Defense, wo die man jetzt im Kopf hat, wenn man an die schlechteste Defense der Liga
Eigentlich
denkt.
nicht. Ja, stimmt.
Eigentlich, ja.
Aber es ist jetzt nach dieser Woche definitiv. Ja, ich komme vielleicht zu meinem ersten Riser, Joe Mixon. Der spielt jetzt gegen die Chicago Bears in der anstehenden Woche. Und normalerweise hätte ich davor, also vor der Saison gesagt, das Matchup gefällt mir das so gut mit der Bengals Offense, ist die O-Line schon so weit und hier dann gegen die Bears direkt. Aber jetzt habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Schmerz und gar keine Angst vor dem Matchup. Joe Mixon an und für sich, abgesehen davon auch, warum ist er für mich jetzt weiter oben? Also ich war schon Joe Mixon-Fan über die Offseason, habe immer wieder versucht, diesen Typ einzukaufen, war manchmal aber ein bisschen schwierig. Vielleicht war er auch ein bisschen geizig, kann man natürlich auch immer so sehen. Aber Joe Mixon hat jetzt gezeigt, dass er wirklich dieser Three-Down-Back ist in Cincinnati. Und ja, das hatten die Coaches ja gesagt, aber das hatten sie auch schon öfter gesagt. Und dann gab es da immer Gio Bernard, der die wertvollen Touches, also die Targets, Receptions geklaut hat. Und jetzt ist Joe Mixon direkt, sieht er im ersten Spiel einfach vier Targets und die Bengals haben den Ball nicht oft geworfen. Ja, die Bengals waren ultra, die waren das konservativste Team der Liga in Early Down und also in Neutral Game Situations. Die rushen den Ball ohne Ende. Joe Mixon hat 29 Rush Attempts gehabt, dazu vier Targets. Das ist abartig. Das ist absolute, sag ich mal, Top 3 Running Back Upside. Und jetzt habe ich die letzten 2 Tage zwei Deals für Joe Mixon gemacht und ich fühle mich damit sowas von gut. Ja, Joe Mixon für mich jetzt auf jeden Fall in den, ja, also der schnuppert an die Top 5 Dynasty Running Backs hier ran.
Ja, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Man muss natürlich sehen, dass es ein Overtime-Game war. Ich
Klar.
weiß jetzt nicht, wie viele Carries oder Receptions er noch in der Overtime bekommen hat, aber er hat halt 5 Viertel gespielt.
Ja.
Dazu ist es auch so, ja, warten wir mal ab. Aber grundsätzlich, ich kann dir, also die Bengals sind eigentlich eher ein passlastigeres Team, als sie es jetzt waren.
Ja.
Und wie gesagt, wenn du in quasi 5 Vierteln dann wirklich eine Ultra, ja, ich sag mal, ultra wenig Pass-Attempts, dann widerspricht das eigentlich so ein bisschen dem, ne? Also schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Kann natürlich jetzt sein, dass sie diesen Aspekt weiter verfolgen und natürlich, das Talent, was hinter Mixon sitzt, ist auch wirklich nicht so, dass man da denkt, dass irgendein anderer Back da auch
Ja.
nur einen Carry verdient hätte.
Absolut. Das ist so, ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel Angst davor. Wenn der nicht 29 Mal rusht, sondern ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen nur 20 Mal, ist das auch okay. Aber wenn der jetzt über die Wochen hinweg, wenn sie dann auch mehr passen, bekommt auch eher mehr Targets, dann ist das auch wieder okay. Und wenn der seine 4, 5, vielleicht sogar mal 6 Targets ja in einem Spiel bekommt, dann ist das für mich einfach der Hammer. Und wie viel Running Backs, die jetzt ist er gerade 25 geworden. Wie viele Running Backs gibt es mit der Opportunity, in dem Alter, mit dem Vertrag? Die Bengals sind eine aufstrebende Franchise, gerade die Offense. Ja, ich bin da jetzt halt absolut dabei. Und das Einzige, was mich da immer gebremst hat, war halt, dass vielleicht wird er einfach kein Three-Down-Back. Und das ist er jetzt und da freue ich mich riesig.
Jo. Gut, dann mache ich mit meinem nächsten weiter.
Jo.
Und wir haben am Anfang gesagt, wir chasen hier nicht die Points, aber in dem Fall tue ich das mal. Und zwar Amari Cooper habe ich hier von den Dallas Cowboys.
Ja.
Der war in der letzten Woche Wide Receiver 1 in PPR, glaube ich. In Half PPR war, glaube ich, Tyreek Hill. Also, genau, die beiden haben sich so ein bisschen, je nach Format, dann um den ersten Platz gestritten. 38,9 PPR Points. 16 Targets, 13 davon gefangen für 139 Yards und 2 Touchdowns. Ja, das ist natürlich eine Statline erstmal, wo man denkt, ui, das ist natürlich ganz, ganz
Das
ordentlich, nimmt
habe
man mit.
ich.
Genau. ja, aber was steckt so ein bisschen dahinter? Also, er hatte unter anderem 220 plus Air Yard Targets, dann insgesamt 167 Air Yards. Was 34% der Team-Air Yards entspricht und insgesamt eine 30%ige Target-Share. Also Dallas hat schon ordentlich auch oft geworfen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 56 Mal oder sowas. Genau, und ja, aber was spricht da? Also das werden sie auch nicht jede Woche tun, 56 Mal passen. Die Sache ist aber einfach die, dass ja, Gallup sich zum einen verletzt hat, da also Targets frei werden. und die Dallas Defense sich aber auch nicht merklich verbessert hat. Das heißt also, grundsätzlich, Dallas wird schon Pass-heavy sein, was wir auch alle erwartet haben, wird so bleiben. Und Cooper sah da klar wie der beste Receiver aus am letzten Spieltag, klar ein Spieltag, aber ja, er hat die meisten Targets bekommen, er sah am besten aus und es spricht eigentlich alles für Cooper. Cooper war die ganze Offseason einfach undervalued und jetzt sieht man mal eigentlich genau, was Cooper für ein Spieler ist und was er für ein guter Route-Runner ist zum Beispiel, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Wichtig ist, dass er einfach gesund bleibt, sieht aber jetzt auch gesund aus. Alles in allem, deswegen Amari Cooper für mich hier ein Riser auf jeden Fall.
Definitiv. Und jetzt wartet das Matchup gegen die Chargers. Ich freue mich so auf dieses Spiel, Alter. Das wird, glaube ich, so geil. Und Amari Cooper, ein weiterer Spieler, der bei mir im DFFL-Lineup der nächsten Woche steht. Da freue ich mich sehr drüber. Schaut euch das an. Das ist hier mit Waller, Mixon, Cooper und Kapp. Das war mal ein Auftakt, oder? Da kann man sich nicht beklagen eigentlich. Also auf dem Papier bin ich
Nein.
gut aufgestellt.
Ja, schauen wir mal, ob es dann in Wirklichkeit auch so kommt,
Genau.
ne?
Nee, aber also ich glaube, klar wird Dallas nicht weiter so pass-happy sein wie gegen jetzt die Bucks Front 7, das ist klar. Aber mich würde es nicht wundern, wenn Cooper weiter so einen 25 bis 30% Target Share einfach sieht. Das ist einfach ein Top-Receiver und ich verstehe komplett, dass du ihn hier jetzt halt auch ein bisschen, also hier auch in deine Riser mit hineingenommen hast.
Ja.
Gut, genau, dann kann ich mal vielleicht zu meinem nächsten Kollegen kommen. Ein ja, Spieler, der ja hier so heiß diskutiert wurde über die Offseason. Und ich werde ja da, glaube ich, auch ein bisschen damit verbunden, ihn eben ziemlich low gehabt zu haben. Und ja, ich glaube, so low hatte ich ihn gar nicht. Devonta Smith, it is. Der einzige, der große Grund, warum das vielleicht auch immer so gesehen wurde, war, weil er für mich nicht, er ist halt für mich auf keinen Fall auf dem Level gewesen, pre-Draft, wie Ja'Marr Chase. Der ist meiner Meinung nach in einer anderen Liga unterwegs, einfach so, was das Profil angeht. Und ich hatte ja auch Rashad Bateman durchaus über ihm, pre-Draft, Terrace Marshall, Elijah Moore und so weiter, aber der große Tier, ich sag mal so bei den Moores und Terrace und Waddle in der Nähe, da war er natürlich schon. Und es freut mich riesig, dass er jetzt in Philadelphia wirklich im ersten Spiel auch ganz ordentlich ausgesehen hat. Dabei interessant, er hat 55% der Air Yards in Philly gesehen, also Jalen Hurts sucht ihn. Auf Third Down auch, er hat über 40% der Third Down Targets gesehen. Das ist eben, da siehst du, er ist so ein bisschen das Security Blanket der Offense. Ein bisschen das, was auch Keenan Allen bei den Chargers durchaus ist. Und klar sind solche Route Runner da, haben glaube ich auch einen gewissen Vorteil, wenn du die nur einfach nur das Spiel, also den Ball bewegen willst. Und neben dem hat er aber auch 50% der Endzone-Targets gesehen und auch einen Touchdown gefangen. Also so ein bisschen auch das, was man vielleicht aus unserer Sicht so von ihm oder wo man Angst hatte, er mit seinen 160 Pfund oder was er da dann offiziell vielleicht gehabt hat, er wollte sich ja nicht wiegen lassen. Aber lass ihn auch 170 haben, dass er sich da in der Red Zone nicht oder in der Endzone ein bisschen Schwierigkeiten haben wird. Auch da wird er gesehen und da muss ich echt sagen, cool. Es war ein vielversprechender Auftakt. Ich bin jetzt noch nicht komplett so weit, da zu sagen, er ist jetzt auf dem Ja'Marr Chase Level, auf keinen Fall. Wie nach wie vor nicht. Aber trotzdem, vielversprechender Einstand und Smitty sieht gut aus.
Ja, war halt gegen Atlanta.
Klar.
Borderline schlechteste Defense der Liga
Ja,
wahrscheinlich.
okay.
Aber
Aber jetzt lass ihn doch seinen Moment.
nichtsdestotrotz muss ich dir zustimmen. Und ja, also bislang muss man sagen, zeigt er sein oder deutet er sein Potenzial aus dem College halt auch jetzt in der NFL an.
Ja.
Schauen wir mal, wie das dann zum Beispiel mal in Press Coverage gegen Jalen Ramsey wird.
Klar, aber den siehst du auch nicht jede Woche. Also, das ist klar.
Nein, 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 ist klar. Nein, 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 alles gut. Also, nein, ich bin ja auch von ihm überzeugt. Also,
Ja.
von daher alles okay.
Auf jeden Fall. Das ist schon gut.
Gut, und dann würde ich zu meinem nächsten kommen. Und
Absolut.
da haben wir eben besagten Ja'Marr Chase, der ja nun
Ja.
in der Preseason so sehr geroastet wurde, dass er sich gedacht hat: Okay, redet ihr nur. ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Und hat das dann eindrucksvoll gemacht. Auch der hatte zweimal 20 plus Air Yard Targets, die er auch dann gefangen hat. Hatte insgesamt 114 Air Yards. Also tatsächlich hat er fast alle Air Yards auch realisiert. Hatte 42% der Team Air Yard Share und 27% Target Share. Warum erwähne ich das? Deadline waren nochmal kurz 20,9 PPR Points, 7 Targets für 5 Receptions und 101 Yard. Also, wie gesagt, fast alles realisiert und dann auch noch einen Touchdown. Genau. Dann, was hier bei Jamar Chase halt extrem wichtig ist, die Bengals, wir hatten es gerade eben bei Mixon, haben halt für ihre Verhältnisse so wenig gepasst am ersten Spieltag, wo, wie gesagt, wir mal schauen müssen, ob das so bleibt. Ich gehe eher davon aus, dass es wieder mehr wird. Letztes Jahr mit Burrow haben sie, also ich habe mir nur mal die Attempt-Nummern aufgeschrieben, einfach um das mal in Relation zu setzen. Genau, da, also fing an mit 36 Attempts, 61 Attempts, 44 Attempts, 36 Attempts, 30 Attempts, 39 Attempts, 47 Attempts, 37 Attempts, 40 und dann 34. Also kein Mal unter 30 Attempts.
Ja.
Wie gesagt, jetzt hatten sie 26 halt. Ne? Das ist also auf jeden Fall ein Trend, der hochgehen sollte, wenn Jamar Chase dann seine Target Share von, ich sag mal, 27 noch nicht mal hält, was schon extrem gut ist für einen Rookie, wenn er auch nur sich irgendwo einpendelt zwischen 23 und 25 oder sowas bei den Attempts, das wäre schon brutal und dann ist er wirklich in Line für eine richtig brutale Rookie-Saison.
Absolut. Das ist richtig geil und es ist einfach traurig. Ich habe keinen Jamar Chase Share. Das tut echt weh. Ehrlich gesagt, ihn so,
ich habe auch nur einen, glaube ich,
sehr geliebt, aber er war einfach so teuer und der ging so früh und ja, es ist aber geil zu sehen, dass er richtig, also brutal abgeliefert hat. Hast du das Video gesehen, wie er Patrick Peterson komplett verarscht hat? Der Typ, der wusste ja gar nicht mehr, wo er hin soll. Das ist wirklich spektakulär.
Ja, also ich fand es, was ich gesehen habe, welches Video, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, wie einfach, das war so ein Zusammenschnitt, wie
ja.
Burrow und Chase einfach genau den gleichen Touchdown im College hatten und das war, konntest du wirklich wie eine Schablone übereinander legen.
Das war auch geil.
Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Die beiden sind halt, die kennen sich halt und ich glaube, da wird es noch viele Punkte hageln in der Kombi.
Ja, definitiv, definitiv. Wer den Stack in Dynasty hat, der hat da bestimmt noch einige Jahre richtig Spaß dran.
Denke ich auch, ja.
Genau, okay, das zu Jamar Chase. Gut, dann darf ich hier zu meinem nächsten Riser kommen. Das ist ein weiterer Wide Receiver. Der hatte nur 8 Yards weniger als Tyreek Hill. Der hatte den höchsten Target Share der NFL in Woche 1 mit 52%. Also absurd, muss man wirklich einfach sagen. 52% Target Share, Alter. Das ist verrückt. Mit 109 Yards auf der Catch natürlich wieder die klare Nummer 1. Wen wundert es? Das sind wirklich, ich glaube, es waren irgendwie 12 Yards auf der Catch pro Reception. Und mit einer durchschnittlichen Separation von 4 Yards auch wirklich ganz, ganz vorne dabei nach Next Gen Stats. Da sehe ich auf die Schnelle sogar wirklich, ist er fast der Einzige. Laviska Chenault ist da sogar noch dabei. Aber ja, der hat er halt auch, der ist ja nur an der Line of Scrimmage quasi rumgeturnt. Und Deebo hat tatsächlich sah anders aus als noch im letzten Jahr. Also Deebo, man hat gemerkt, er war wieder fit, richtig fit. Und sah wieder viel mehr aus wie in seiner Rookie-Saison, wurde eben auch vernünftig auch halbwegs tief angeworfen. Natürlich jetzt hat keine Deep Balls wie bei Tyreek Hill, aber in der Midrange. Und was der dann, also wie er freigeschemt wird von Shanahan und was er dann damit macht, ist absolut geil. Wenn der Mann fit ist, und das große Problem ist natürlich dieses Wenn. Aber wenn der fit ist, dann hat er wirklich richtig Upside, besonders solange die Situation um Brandon Ayuk ungeklärt ist, beziehungsweise der mit Hammy irgendwo mehr oder weniger außen vor ist.
Ja, genau, also die Ayuk-Rolle oder Nicht-Rolle spielt da sicherlich eine große Rolle. Ja. Genau, und Ja, wird sich zeigen. Also ich denke mal, das wird sich schon etwas nach unten einpendeln. Auch
Ja,
gerade
klar, der
Kittel
wird.
hat auch nicht so eine riesige Target Share gesehen. Und ja, schauen wir mal. Also Debo natürlich zu dem, wo er vorher gesehen wurde. Du hast ihn mir ja noch ausgeredet,
Ja,
wo ich ihn hatte in
ja.
meinem Dynasty
Großer,
Ranking.
großer Fehler.
Hatte ich ja. Und ja, gut, ich habe es aber auch angenommen. Dementsprechend, ja.
Ja gut, ich glaube, keiner von
Gut.
uns hat diesen Brandon Ayuk Meltdown irgendwie kommen sehen.
Nee, auf keinen
Das
Fall.
ist halt klar, das war ja das große Thema, wenn er hier die quasi dritte Waffe in der Offense ist. Aber er war ganz klar, er war die Nummer 1 Waffe in der Offense am Wochenende. Das muss man schon sagen.
Ja. Vielleicht wollte Shanahan einfach auch mal die Zeit nutzen, wenn er Debo mal zur
Ja,
Verfügung hat.
genau. Das macht ihm wahrscheinlich so Bock einfach. Ich glaube, der
Ja.
Freund, der ärgert sich immer noch, dass er nicht auch noch AJ Brown irgendwie hat. Das wäre auch ein Match made in heaven, muss man sagen.
Ja,
Genau. Das war mein vierter Riser hier. Und dann du hast, nein, mein dritter. Du hast noch zwei auch, ja.
genau, dann komme ich zu DJ Chark. Genau, wir haben über die Jacksonville Offense gesprochen. DJ Chark wurde da ganz schön gefeatured, muss man sagen. Der hatte 12 Targets und drei davon sind eben oder haben eben 20 plus Air Yards zurückgelegt. Zwei davon hat er auch gefangen. Insgesamt hat er 196 Air Yards, was schon eine ganze Menge sind. 39% des Teams und insgesamt hat er 23,5% Target Share. Ja, Chark, wie gesagt, 12 Targets, nur insgesamt drei davon gefangen, aber für 86 Yards. Also da sieht man schon, der hat wirklich eine ganz schön, ja, tiefe Target-Tiefe. Und ja, ein Touchdown dazu gefangen, war dann insgesamt für 17,6 Punkte gut. Und ja, Chark, also Jacksonville wird weiter werfen müssen. Chark hat vor 2 Jahren, letztes Jahr war eine relative Seuchensaison. Ich habe nochmal geguckt, der hat zwar stand viel auf dem Feld, aber die Offense insgesamt war halt komplette Kacke. Und jetzt hat er mit Lawrence halt zumindest einen Quarterback, der ihn auch trifft. Und ja, also
Ja,
wenn man da halt
das
mehr.
sagst du, wo er 25% Catchrate hatte, gerade erst. Also, es kann noch kommen auf jeden Fall, das muss man schon sagen. Aber das war in
Wie
erste
gesagt,
Woche 1 ein bisschen schade.
vor 2 Jahren halt, und da klammer ich mich jetzt den Strohhalm, greife ich mal, dass
Ja.
das nicht einfach nur ein Strohfeuer war.
Ja.
Und da hat er halt auch viele ja, Spiele gemacht, wo er eben diese tiefen Targets auch
Ja,
dann
ja.
realisiert hat, die er jetzt realisiert hat. Und wie gesagt, 25% Catrate ist eigentlich nicht die Regel.
Nee,
Ne?
absolut,
Also,
absolut.
wenn er jetzt hier nur 3, 4 mehr gehabt hätte, ne, dann sähe die Welt schon ganz anders aus, dann
Ja,
wäre er
ja.
noch weiter vorgegangen. Aber Chark auf jeden Fall für mich ein Riser. Das haben wir, glaube ich, so nicht erwartet, dass er die 1, also zumindest was Target Share angeht, in Jacksonville sein würde.
Nee, gebe ich dir komplett recht. Und gerade das, es sind dann halt auch sehr wertvolle Targets. Das ist schon
Ja.
super. Genau, okay. So viel zu DJ Chark. Da könnten echt richtige Boom Weeks kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann mein nächster Mann, der erste Tight End, und ich habe aber dann noch einen zweiten im Gepäck, ist TJ Hockenson. Ja, vielleicht auch ein bisschen dadurch bedingt, dass ich die Lions natürlich in voller Länge angeschaut habe, gegen meine Niners. Hockenson hat 10 Targets gesehen, davon 8 gefangen. Und es ist zwar nur ein 18%iger Target Share, das muss man sagen, aber ich glaube, dass diese Offense halt Woche für Woche sehr, sehr viel passen wird. Die Defense das ist ja wirklich, also Debo hat nicht grundlos 189 Yards irgendwie gefangen und nein, das sind da wirklich drüber gerollt und die sahen aus wie die beste Offense der NFL teilweise, aber das sind sie nicht. Kleiner Hint an der Stelle. Die Lions, über die wird jede Woche drüber rasiert und die werden so viel Pass-Attempts haben, da macht es mir gar nichts aus, wenn der bei 18% bleibt. Und ich glaube einfach, der steigt noch ein bisschen. Ich sehe da schon eine Möglichkeit, dass der auf gute 20% noch kommt. Und wenn du wöchentlich deine 10 bis 12 Targets irgendwo da einsammeln kannst, dann bist du bei den Titans ganz vorne dabei. Was mich aber besonders gefreut hat, Und das bestätigt auch Next-Gen-Stats. Er hat 2,5 Yards after Catch über dem erwarteten Wert gemacht. Und das war ein bisschen das, was mich bei TJ Hockenson in der Vergangenheit gestört hat, dass ich fand, dass er nicht so explosiv gewirkt hat. Aber gegen die Niners war das dann doch eigentlich ganz ordentlich, oftmals nach dem Catch. Und das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, dass er sich da ein bisschen verbessert. Und deswegen für mich ein Riser. Ich war ja gar nicht überzeugt von ihm, aber ich glaube wirklich, die Situation ist diese richtig gut da für ihn, um zu produzieren. Und ja, gefällt mir.
Ja, ich habe ihn vorher schon in Top 5 gehabt, habe ihn da auch gesehen. Also dementsprechend, das hat sich für mich jetzt bestätigt. Bin gespannt, was die Saison bei ihm bringt. Wenn er so weiter produziert, dann wird er halt auch, hat er meiner Meinung nach halt eben auch die Möglichkeit, eben in die Top-Gruppe aufzuschließen.
Ja, genau.
Ja, dann habe ich auch noch einen Tight End. Mit Sicherheit nicht auf dem gleichen Niveau, aber für mich halt auch ein Riser. Ich habe hier Cole Kmet von den Bears. Und hier kam jetzt der Schritt, den sich Kmet Owner eben schon lange oder länger gewünscht haben. Er hat jetzt Jimmy Graham als 1 oder als Tight End 1 klar verdrängt, hat insgesamt 7 Targets gehabt. Das war eine 17,5%ige Target Share bei den Bears. Insgesamt 16, ja, genau, richtig. Und dementsprechend, ja, das ist für mich. Hier für mich einfach ein Riser, hat eben, wie gesagt, die zweitmeisten Tage zusammen mit Darnell Mooney im Team gehabt. Und gerade wenn auch Fields dann kommt, und das habe ich nochmal beobachtet, als Fields seinen Rushing-Touchdown erzielt hat, war Cole Kmet der Erste, der ihm gratuliert hat. Also der wollte schon mal Vorschuss-Lorbeeren sammeln. Das heißt, wenn Fields spielt, dann Cole Kmet-Season. Ich kann es euch nur sagen.
Ihr seht, wir legen Wert auf die wichtigen Dinge, auf die Zentrale.
Videoanalyse. Sie haben zusammen gejubelt. Es muss so kommen. Cole Kmet, ja, Top 5 ja. Season.
Ganz klar. Jetzt die letzte Buy-Low-Chance.
So. Genau, dementsprechend also Cole Kmet hier, wie gesagt, 11,7 Punkte, aber das ist ein Titan Premium, müsste das sein. Genau, also dementsprechend, für mich einfach ein Riser zu dem, wo man ihn hatte, war vorher bestimmt irgendwie außerhalb der Top 12 und ich denke, damit hat er auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
Ja, fand auch, ging doch ganz gut los. Und bei dem Jubel bleibt mir eh nichts mehr zu sagen. Das ist, die Zeichen stehen auf Sieg, ganz klar. Was sagst du zu 30% Target Share Adam Troutman?
Ja, gut, auf jeden Fall.
Kleine also, Sample Size natürlich mit 20 Pässen, ne? Aber 6 Targets immerhin.
Ja, auf jeden Fall darf man nicht unterschätzen. Auf keinen Fall, aber bei den Saints scheint es so, dass Juwan Johnson halt das Endzone-Teil ist. Und das sind halt nur mal die Punkte, ne? Ja, aber gut, ne? Wir werden sehen, aber Troutman nach wie vor, wenn der wieder fit ist jetzt, hat mich gewundert, dass er überhaupt schon spielt.
Ja.
Dann auf jeden Fall Troutman-Season.
Auf jeden Fall, also er hat mich schon auch gewundert. Das war aber jetzt gar nicht eigentlich mein Riser, denn den hatte ich ja vorher hoch. Und ich wollte nur mal kurz das einwerfen, denn der war tatsächlich der Titan mit dem höchsten Target-Share in Woche 1. Ah, boah, Waller könnte das noch geknackt haben, das denke ich mal. Den habe ich natürlich, das war Monday Night Football, da habe ich meine Listen und so alle davor gezogen. Daher der den natürlich noch überholt, aber ansonsten war es noch davor kurz, aber rüber zu meinem anderen Titan, auch eher aus der Riege, ein bisschen weiter unten, aber es ist Tyler Higbee, Titan bei den Rams, und du hattest es vorher gesagt, wie viele Pass-Attempts hatten die Rams? 28?
26,
okay. Tyler Higbee ist 25 Routen gelaufen. Und das ist Tyler Higbee davor noch nie, also so, der war noch nie so sehr ins Passing Game eingebunden, und er hat einen sehr, sehr guten Wert mit 2,7 Yards pro gelaufener Route, und ich glaube einfach, also der Abgang von Gerald Everett hat jetzt endlich dazu geführt, dass Tyler Higbee da als Tight End gefeatured wird sozusagen. Eine Overreaction, Tyler Higbee wird gefeatured, aber nein, er ist der ganz klar der Tight End der auf dem Feld steht, der die Routen läuft, der fürs Passing-Game da ist. Und wir haben davon gesprochen, dass diese Offense sehr gut produzieren wird. Wir erwarten, dass beide da einen Teil von dieser Offense zu haben, das ist einfach was wert und das will ich haben. Tyler Higbee für mich daher ein Riser.
Ja, kurz an der Stelle nachgeliefert, Waller hatte 34% Target Share. Mm. Also, ja, etwas mehr.
Ja.
Ja, Higbee mochte ich vor der Saison aus den gleichen Gründen und dementsprechend, ja, für mich, also in dem Sinne kein Riser mehr, der hat einfach das gezeigt, was ich auch von ihm wollte.
Ja, aber wo hättest du, wenn du jetzt neu in eine Redraft-Liga gehen würdest, und ich sage jetzt mal, Higbee ist ja wirklich ein reines, also würde ihn jetzt schon als Contender-Piece irgendwo sehen, wo würdest du ihn denn jetzt als Tight End draften? Also wie viel denn Tight End?
In einer Redraft, ja, oder? Ja.
So aus dem Bauch aus. Muss jetzt nicht perfekt sein, aber also welche irgendwo, Leute haben wir noch
irgendwo
vor
ihm? Zwischen wahrscheinlich, also irgendwo zwischen 7 und 10.
Ja, und ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr nah, also eher an der 7 dran. Das ist halt das, was mich wirklich.
Ja, ja.
Also ganz ehrlich, was wird dieses Jahr der Unterschied sein zwischen Mark Andrews und Tyler Higbee? Ich glaube, dass das so close sein wird. Also wenn und die sieht, also
aktuell,
es ist ja nicht nur, ist ja nicht eine kleine Chance, dass Higbee den outscoren wird.
Nee, auf keinen Fall. Würde mich halt auch nicht wundern. Auch Goddard würde mich halt nicht wundern. Auch Kyle Pitts würde mich nicht wundern. Ja. Also letztlich, wie gesagt, die Top 4 und also für Redraft jetzt tatsächlich, sind für mich halt Waller, Kelce, Kittel, Hockenson und danach ist es für mich eigentlich offen.
Ja.
Also ich glaube, an die vier wird er nicht rankommen und danach ist es halt für mich halt einfach echt, kann es jeder sein.
Ja. Ja, also ich muss sagen, ich hätte da schon erwartet, dass ich da so mit Andrews, Fant und Pitts nochmal eine stärkere Abgrenzung sehe und dann hätte ich wahrscheinlich immer noch also ein paar eben vor ihm gesehen und hatte ihn vor der Saison vielleicht eher so an der 12, 13, 14 Range und für mich ist er jetzt wirklich da rangerückt in diesem direkten Tier unter den besten, die ja, Peripherals, wie man so schön sagt, die sind echt da und das ist sehr spannend.
Ja, ich glaube auch, wenn die Rams halt noch mehr gefordert werden, als das, was jetzt wird, dann wird es halt noch mehr, genau, also auch Enzo und Targets und so weiter und so fort, das wird dann auch noch hochgehen, weil er ist halt der, ich sag mal, das große Target in der Endzone. Ne?
Genau, wenn Defenses anfangen, Cooper Kupp nicht einfach frei durchlaufen zu lassen, dann, oder Van Jefferson, das war ja wirklich absurd.
Ja.
Also selbst Van Jefferson hatte eine Rolle. Was ist los mit den Chicago Bears?
Ja gut, Van Jefferson tatsächlich hat jetzt eigentlich die DeSean Jackson-Rolle, die ich dachte, DeSean Jackson hätte, aber er ist jetzt der Deep Threat, die Brandon Cooks-Rolle in dieser Offense, ne?
Ja.
Die hat sie, glaube ich, da am besten ausgefüllt.
Ja.
Und, aber gut, dass sie Tutu Atwell in der zweiten Runde gedraftet haben, war wichtig.
Das war wichtig, sehr wichtig.
Der hat, glaube ich, überhaupt keinen Snap gesehen, ne? Wenn ich mich nicht täusche.
Also, aber wundert uns jetzt
nicht. Das ist eine andere Geschichte.
Das ist jetzt, hilft ja nichts. Genau, okay, gut. Dann lass uns mal rübergehen. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den negativen Überraschungen der ersten Woche. Da brauchen wir jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten auf den Kollegen. Aber was stört uns denn da und warum sind wir aktuell eher raus? Und ja, dann stell uns doch mal deinen ersten Faller hier vor.
Genau, ich habe Matt Ryan, Quarterback der Atlanta Falcons. Ja, ich sag mal, wenn du gegen die Philadelphia Eagles, die jetzt eine, ja, alles in allem wahrscheinlich solide Defense haben, aber jetzt nichts, wovon man wirklich Angst haben sollte, aber mal abgesehen von der D-Line. Wenn du gegen die eben einfach grausam spielst, dann hast du hier auf der Liste wahrscheinlich einen Platz verdient. Matt Ryan, bloß weg damit. Ich meine, ich hatte ihn im Quarterback-Ranking auch, glaube ich, irgendwo in den oder um Platz 25 bis 27 oder sowas. Und ja, das hat sich jetzt hier nochmal bestätigt und also ich bin sehr gespannt. Also dieser Auftritt war für mich jetzt wirklich besorgniserregend, was die ganze Offense betrifft. Dementsprechend auch gerade natürlich mein mein, ich will, das war jetzt kein bewusster Seitenhieb, aber mein, ja, Pits, Drop da gerade eben. Der hatte zwar 8 Targets von Matt Ryan, aber gut, wirklich viel eingebracht hat das nicht. Auch für mich auch ein Downgrade für Calvin Ridley. Also für mich bekommt die ganze Offense eigentlich ein Downgrade. Der einzige, der praktisch die Erwartung erfüllt hat, war eigentlich Mike Davis, kann man sagen. Der ist irgendwie solider Running Back 2 und alles andere wirklich puh. Also auch Ridley sollte ein gutes Game jetzt haben, gegen die Bucks natürlich auch noch. Das kommt noch hinzu. Also da könnte ich mir von Matt Ryan halt tatsächlich sogar noch ein schlechteres Spiel vorstellen. Weil die D-Line nicht schlechter ist als die der Eagles. Und ich sag mal, die O-Line der Falcons wurde schon relativ gecrushed eigentlich, kann man sagen. Und da bin ich wirklich gespannt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und wenn, wie gesagt, wenn Ridley jetzt wieder erwartend oder wenn der ein gutes Spiel haben wird, dann muss man mal gucken, ob man den nicht vielleicht zu einem wirklich guten Preis dann aber auch los wird.
Ja, das ist wirklich schade. Es war ja, diese Offense, dass sie so implodiert, tut weh. Ridley war so mein Wide Receiver 1 Overall Pick, weil ich dachte, das Volume wird da sein und er als klare Nummer 1 ohne Julio, da hat er im letzten Jahr immer so abgeliefert und die letzten 2 Jahre. Das sehe ich gerade gar keinen Weg mehr hin.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, wahrscheinlich sprechen wir hier nächste Woche an der Stelle, hat Calvin Ridley 15 Targets, 180 Yards und 2 Touchdowns gehabt gegen die Bucks. Ne? Also
Also da halte ich
der Overreaction
ja.
hier vom Feinsten.
Also da halte ich es aber fast für wahrscheinlicher, dass Mike Davis 15 Targets bekommt, weil die Bucks ab Mitte drittes Viertel Prevent Defense spielen und er fängt den Ball für 4 Yards und dann wird er getackelt. Ja, mal sehen, mal sehen. Also, aber nichtsdestotrotz, also man tut sich wirklich schwer, da noch dieses Touchdown-Upside halt zu sehen, das du schon brauchst, wenn du da ganz, ganz vorne als Wide Receiver mischen willst. Let's see, let's see. Ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Mein erster Faller, Captain Obvious hier, Brandon Ayuk. Ich hatte 3 Shares, jetzt habe ich schon den ersten, beziehungsweise jetzt habe ich mal einen verkauft. Das war mir wichtig, irgendwie zumindest mal einen noch abzugeben. Und ja, jetzt muss man mal sehen, was mit ihm passiert. Ich kann es, also für alle, die auch mehrere halten, ich würde euch raten, auf jeden Fall mal was, auch wenn ihr jetzt nicht mehr den Preis von vor einer Woche bekommt, mal irgendwie zu eruieren, ob ihr den nicht flippen könnt. Irgendwo halte ich es für zu unwahrscheinlich, dass er ab jetzt ein Totalausfall wird. Dafür waren seine Stats im ersten Jahr zu gut, was Target Share, PFF Grade, Reception Perception angeht. Ich habe es jetzt hier schon 100 Mal gesagt, glaube ich. Er war nicht nur, natürlich auch zum Teil in manchen Spielen ein bisschen Produkt dessen, dass Deebo Samuel, George Kittle, teilweise beide, teilweise einer, ausgefallen ist. Aber er hat auch ansonsten richtig gut gespielt. Und er ist jetzt aber irgendwie, entweder er ist wirklich einfach verletzt im Prinzip, dann verstehe ich nicht, warum er gespielt hat und sogar einmal als Punt-Returner eingesetzt war. Ich meine, welchen Spieler mit Hamstring-Issues, den du deswegen schonst, setzt du als Punt-Returner ein? Das ergibt einfach keinen Sinn. Und wenn er jetzt so mies im Shanny-Doghouse ist und einfach ein Pfosten ist quasi, der sich nicht im Griff hat und einfach keine professionelle Art und Weise an den Tag legt, die Niners halt hochgewichten, dann haben wir ein Problem. Weil dann kannst du darauf warten, dass der Typ das ganze Jahr hier so als völlig, also droppable im Prinzip auf dem Roster rumhängt, also droppable in Redraft, natürlich nicht in Dynasty, und dann eventuell tatsächlich von den Niners gecuttet wird oder irgendwer kauft ihn halt für einen 5-Runden-Pick ein. Und dann sind wir halt in Dante Pettis 2.0 Area. Und was bekommst du für den aktuell? Ja, den kannst du dir günstig vom Waiver Wire holen. Ich glaube, da gibt es kein Bidding War um den.
Ist bei vielen Maskottchen im Roster tatsächlich.
Ja. Und das ist, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das jetzt der wahrscheinlichste Outcome ist, aber es ist ein möglicher Outcome. Und deswegen, wenn man viele Shares hat, vielleicht einfach überlegen, ob man diesen, ja, ob man auch für den Dip, den es im Moment gibt, ob man nicht trotzdem mal low verkauft. Ich hoffe es zwar immer noch, ich kann es noch gar, ich will es nicht akzeptieren und will es nicht glauben, aber ich muss jetzt hier natürlich auch die objektive Sichtweise irgendwo darlegen.
Ja, ich meine, es ist ja bekannt, dass ich von Ayuk überhaupt nichts gehalten habe. Ich dementsprechend auch nichts mit ihm zu tun habe. Und also mich hat es natürlich auch gewundert. Und jetzt, wenn du sagst, okay, der hat als Punt-Returner, ist er trotzdem aufgelaufen. Ich habe jetzt so ein bisschen an so ein bisschen dieses Decoy-Spiel einfach gedacht, ne, dass sie jetzt einfach vorher nicht mit der Sprache rausgerückt sind oder haben, einfach um den Gegner so ein bisschen zu verwirren, beziehungsweise dass der sich halt für Ayuk praktisch prepared hat. Und ja, aber keine Ahnung, also das ergibt dann auch wenig Sinn, wenn du sagst, wie gesagt, das habe ich nicht gesehen, dass als Punt-Returner dann aufgelaufen ist. Und
Hast du tatsächlich ein Spiel nicht
also.
in voller Länge gesehen oder in der 40 Minuten? Das ist
Ja, du,
tragisch.
ich sag dir ganz ehrlich, so gewisse Situationen, du guckst ja auch nicht immer, ich sag mal, letztlich, manchmal
Alles
wechseln
gut,
wir auch am Handy.
das war ein Joke, ne? Das ist alles gut.
Ja, alles gut. Nein, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, schau, also weiß ich nicht, ich habe mit ihm auch nichts zu tun, ich wüsste auch nicht, also ich glaube, ich würde, ja, also natürlich immer in solchen Situationen immer gucken, dass man vielleicht mal ja, den einen oder anderen Share auch mal verkaufen kann, gerade wenn man viele Ligen hat, viele Shares von Spieler hat, immer, ich sag mal, dann so auch das Verlustrisiko gegebenenfalls klein halten. Aber
Also
gut,
vielleicht so
schauen wir
als
mal.
Einordnung, ich habe ihn halt jetzt vielleicht gerade so zu einem Wert, glaube ich, von einem Second Rounder. So hatte den der Gegner ungefähr, also der Trade, das Trade gegenüber hatte ungefähr einen Second Round Value hingehängt. Und so habe ich ihn halt verkauft. Das war jetzt nicht, da hätte ich
Ja.
vor einer Woche noch deutlich mehr bekommen. Aber wenn ich halt dann jetzt halt nochmal so
Also,
einen Early Second jetzt bekomme, dann nehme ich das halt jetzt einfach mal mit.
ja, also genau, ich habe jetzt gerade hier auch irgendwie eine Twitter-Notification bekommen, dass die Rolle von ihm größer sein soll. Also schauen wir mal.
Genau. Ja, also interessanterweise, er hat 26 Snaps gespielt, ich glaube Trent Sherfield 27. Das heißt, er stand nicht gar nicht am Feld, aber er hat viel so, das vielleicht auch noch so ein bisschen, weil ich das halt zufällig bei den Niners mal weiß, hat halt oft in den Play Calls ist die Route gelaufen, die dann so die Mitte aufmacht für den Deebo Samuel, der dann da reingelaufen ist. Das heißt, er war so ein bisschen der Spieler am Feld, der halt Räume öffnen sollte, aber es wurde halt nichts für ihn geschemt. Und klar, das war natürlich davor ganz anders.
Na gut.
Let's see, wie es da weitergeht.
Ja, gut, dann ja, komme ich zu meinem nächsten Spieler hier, eigentlich Myles Gaskin. Der hat halt nicht eine ganz, ganz gutes Deadline, kann man sagen. Also hatte 9 Carries, das ist jetzt auch kein, nicht weltbewegend, und zumindest 5 Targets auch. Also, was wir ja schon wollen, grundsätzlich, aber für mich halt einfach ein Faller, weil der Split eben Gaskin 50%, Malcolm Brown 30%, Tevin Ahmed 20%, so der Ta Running Back Touches war. Und das ist halt eklig. Und ich sag mal, wenn dann mal nicht alle 5 Targets gefangen sind, oder ein Yards per Carry-Wert von 5,4 erreicht wird, dann sieht die Statline halt auch ganz eklig schnell aus und er hat für dich nicht wirklich einen Mehrwert. Dementsprechend wäre ich da eher raus bei Myles Gaskin und wie gesagt, es deutet, wir wissen, dass Flores eher ein Coach ist, der einen Workhorse-Back eigentlich bevorzugt und den hat er im Moment halt einfach nicht, deswegen lässt er so spielen. Aber ich denke, dass das spätestens im nächsten Draft einer kommen wird, der alle anderen ersetzt, das ganze Gemüse.
Ja, also es war ja schon, obwohl er ja diese New England Vergangenheit hat und das war eine klassische New England 50, 30, 20 Split irgendwie so. Aber ich würde mich überhaupt nicht wundern. Ich glaube, sie hätten sehr gern Najee Harris auch irgendwie gehabt.
Javonte auch.
Javonte, genau, stimmt, genau. Und ja, ich bin da völlig bei dir. Ist für mich auch sieht nicht gut aus für Gaskin. Gut, dann mein Faller Nummer 2 ist Michael Pittman Jr. von den Colts. Ich war ja so schon nicht hoch an sich bei ihm. Klassische Faceplanter-Geschichte, hat als Rookie in Jahr 1 gar nicht überzeugt, hat die Erwartungen der Fantasy-Gemeinde nicht erfüllt. Dementsprechend ADP deutlich niedriger im zweiten Jahr. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Und dann war ich aber so kurz vor der Saison auch irgendwie, boah, irgendwie da bei den Colts, irgendwer muss ja die Bälle fangen. Und dann dachte ich mir, Mensch, komm, Michael Pittman hat zumindest so ein bisschen, er hat eigentlich die Athletik, er ist ein Second-Round-Pick. Dann habe ich mich wieder so reingeredet in ihn, habe Gott sei Dank trotzdem keinerlei Shares oder irgendwas, habe ich einfach nicht bekommen. War aber teilweise, wurde ich auch in Redraft gesniped, ja. Ist okay im Nachhinein. Der Typ hat jetzt 4 Targets gesehen von Carson Wentz, obwohl Indy ja durchaus was reißen hätte müssen. Also die waren ja sogar hinten gegen die Seahawks und hat die in 29 Yards umgewandt. Das ist ein ganz, also wirklich ein räudiger Target-Share von 11%. Ich kann den Air-Yard-Share nicht mal nennen, weil bei Next-Gen-Stats tauchst du erst ab 5 Targets auf. Er ist so irrelevant, dass er das nicht, dass ich den Stat nicht mal, leider nicht mal gefunden habe. Und ich bin einfach jetzt wieder zu dem Ding gekommen, der Typ ist einfach nicht gut genug für so eine Alpha-Rolle. Der kann einzelne Wochen mal haben und so natürlich bei der Opportunity. Aber Michael Pittman, wenn den noch einer kauft, weil da die Opportunity halt eigentlich da ist, dann würde ich den jetzt halt so schnell wie irgend möglich loswerden.
Ja, Zach Pascal ist da ja der Nummer 1 Receiver.
Das sagt alles darüber aus, ja.
Ja, also diese Offense ist, glaube ich, auch wirklich, also wenn das Run-Game nicht funktioniert, dann, und Nyheim Hines da, ich meine, der ist ja nun, hat, glaube ich, die meisten Targets gehabt bei Indy. Und
Nyheim Hines ist ein gutes Play in PPR, ganz ehrlich. Also wer den
als Contender, natürlich, der hat jetzt auch die Verlängerung bekommen.
Das ist einfach, das ist ein Spieler, der tut zwar Jonathan Taylor schon echt weh, aber der Junge sieht Volume. Und das ist so ein richtiger, ekliger James White mit RB2. Den spielt er dieses Jahr wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Gut, dann komme ich zu meinem nächsten, auch ein Running Back wieder. Und da haben wir auch eine kleine Frage noch von Nisco gehabt. Und zwar, Rojo, buy low oder ist vorbei? Ja, Nisco, ist vorbei. Ja, ganz ehrlich, also dieses Drama kann ich mir nicht länger angucken. Das ist wirklich, also so eine Seifenoper zwischen Rojo und Bruce Arians. Jedes zweite Spiel fumbled Rojo, dann ist Bruce Wayne, wollte ich schon sagen, Bruce Arians wieder angepisst über ihn. Also ich glaube auch einfach, das ist so ein bisschen wie der Lehrer, der den einen Schüler nicht mag, wenn der auch nur einmal irgendwie seinen Bleistift falsch herum anspitzt, dann geht's gleich raus ins auf dem Flur oder zum Nachsitzen. Also das ist schon echt lächerlich. Diese ganze Kacke kann ich mir wirklich nicht mehr antun. Wenn Gio Bernard dann auch noch wieder fit ist, dann wird er da weiter in die Touches eingreifen, denke ich, gerade bei Third Down. Und dementsprechend, jetzt soll Rojo wieder der Starter sein, genau bis zum dritten Snap, wenn er dann wieder irgendwas verkackt, dann ist wieder vorbei, also komm, hör mir auf mit dieser Wurst, ich will den nicht mehr haben, ich habe den jetzt noch irgendwie in 2 Rostern oder sowas, bin froh, wenn ich ihn los bin, wenn mir einer einen 4-Runden-Pick gibt, dann ist er weg.
Ja, also es ist...
Die Scheiße, kann ich mir nicht antun.
Ich sehe auch einfach gar keinen Weg zu irgendwelcher Upside, also der sieht keine Targets, ist vorbei. Ja. Einfach mal, macht einen Haken dran.
Haken dran, fertig, komm. Weiter.
Genau.
Ich kann den Namen auch nicht mehr hören.
Echt so. Ich schäme mich schon. Ich habe heute wieder einen Keyshawn Vaughn Waiverwire-Ad rausgehauen.
Ja, ich habe es gesehen.
Aber den werde ich direkt wieder droppen, weil ich hier einen über dem Roster bin jetzt. Das war wieder so eine 3-Stunden-Nummer. Aber egal. Das dazu. Mein nächster, dann mache ich doch auch mit dem Running Back weiter. Ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber Clyde Edwards-Helaire, CEH, Running Back der Chiefs, ich muss sagen, jetzt gar nicht, weil er hier nicht großartig gescored hat und so, aber es ist einfach, irgendwie ist es einfach zu wenig. Also er sieht nicht die Targets, die man sich erhofft hat, die sind auch alle nicht so wertvoll. Als Running Back sieht er nicht so geil aus. Da ist jetzt Daryl Williams, der da reinfrisst in Kansas City. Das ist einfach, ich bin nicht überzeugt und ich glaube auch irgendwie nicht, dass er da noch den Leap schafft, um da so richtig durchzustarten. Für mich einfach ist für mich einfach so ein Low-to-Mid-End Running Back 2 von Woche zu Woche maximal und ich habe da, klar kann das mal sein, dass die Chiefs Offense plötzlich aus dem Nichts, stolpert Tyreek Hill an der 2-Yard-Line und dann darf CH mal einen reinlaufen, aber an sich, nee. Ich bin da raus, aktuell.
Ja, ich noch nicht ganz. Okay. Also, ich möchte das, also aus dem einfachen Grunde. Kansas City hat jetzt ein negatives Gamescript gesehen und also das wird vermutlich in 90% der Fälle nicht so sein. Und ich will ihn dann mal in dieser, also ich sag mal, das Run-Blocking hat sich ja etwas verändert, die O-Line hat sich verändert. Und ich will ihn dann in dieser Offense mal sehen im positiven Gamescript, also wenn Kansas City vorne liegt.
Ja.
Und dann schauen, was dann wirklich passiert, was wirklich der Plan ist, weil, ich sag mal, das war jetzt ja nun, sie haben eigentlich nur noch geworfen und die Browns konnten einfach Kelce und Hill nicht unter Kontrolle bekommen. Gut, können die wenigsten Teams. Aber ja, es war einfach so und da, ich sag mal, wie letzte Saison eben auch, sie brauchten halt CEH nicht. Wie gesagt, im positiven Gamescript könnte ich mir vorstellen, dass die auch mal den Ball laufen wollen tatsächlich. Dementsprechend, ich gebe ihm noch jetzt gegen Baltimore und dann gegen die Chargers. Und also je nach Gamescript, das will ich nochmal sehen. Und wenn er da jetzt nicht abliefert, dann stimme ich dazu.
Ja, ich hoffe wirklich. Also die drei, natürlich ist es okay, 3 Catches, das ist nicht schlecht. Aber ja, man hat sich da einfach, es ist natürlich auch ein bisschen Erwartung. Ich habe schon mit einem auch Leap irgendwie gerechnet. Und ich fand jetzt auch, er war jetzt nicht auf einmal wieder der CEH aus LSU-Zeiten. Weil er jetzt halt mal ein Jahr in der NFL gespielt hat und jetzt hat sich damit auskennt.
Nee, gut. Wie gesagt, schauen wir mal.
Genau.
Ja, dann habe ich Robbie Anderson als meinen nächsten Faller. Warum? Ich glaube, er ist da der Odd Man Out. Mhm. Er ist der Spieler bei den Panthers, der an der CMC-Rückkehr am meisten zu nagen hat. Er hat letztes Jahr viele kurze Targets tatsächlich in der Offense gesehen und da hatten wir uns noch ein bisschen darüber echauffiert, dass er die sieht und nicht DJ Moore. Ja, jetzt ist es natürlich so, jetzt probieren sie ihn tiefer einzusetzen. Er hat 3 Targets nur gesehen, was wirklich einer 9%igen Target-Share entspricht. Also
ich glaube, den hatte, gut, er, dafür hatte er davor in Carolina erst einmal oder so. Im letzten Jahr.
Ja, genau. Und das Ganze irgendwie bei einer Average Depth auf Target von 30 Yards oder sowas. Mhm. Also schon richtig tief auf einmal wurde er als Deep Threat eher eingesetzt. Naja, und damit kann man halt wirklich nicht planen. Jetzt natürlich durch diese eine 57-Yard-Bombe mit einem Touchdown, die er gefangen hat, sah die Woche noch ganz solide aus. 12,7 PPA-Punkte. Wenn man ihn jetzt noch irgendwie los wird, dann weg damit. Also da bin ich wirklich von überzeugt, dass da wirklich alle anderen 3 nennenswerten Passing-Game-Waffen ihn überragen werden. Terrace Marshall wurde in der Endzone gesucht. CMC wurde im Kurzpassspiel gesucht. DJ Moore wurde in einem anderen Bereich, Intermediate und Tief und so, gesucht. Hat da auch viele Targets 8, glaube ich, gesehen. Ja. Also
nice.
Ja. Dementsprechend, also wie gesagt, bin ich da bei Robbie Anderson tatsächlich raus. Ich halte ihn auch einfach für den untalentiertesten dieser Spieler.
Ja.
Das kommt noch hinzu.
Ganz ehrlich, kann ich dir eigentlich einfach nur komplett zustimmen, dass ich glaube, Robbie Anderson-Season ist vorbei. Das ist durch das Thema. Gut, dann lege ich einen weiteren Wide Receiver nach und der ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen überraschend. Laviska Shenault von den Jaguars hat mir nicht so gut gefallen, seine Rolle. Einfach, weil ich schon darauf gehofft habe, dass er auch, ja, der klare Wide Receiver 2 so in Jacksonville irgendwie sein kann. Also vor allem, dass er halt nicht vom Feld muss, dass er gerne all over the place eingesetzt wird, aber halt auch viel wide und dass er sich im Endeffekt sogar dann als production-wise Wide Receiver 1 der Jaguars etablieren kann. Und wie sieht jetzt aus? Im Prinzip ist er jetzt so ein, ja, super niedriger A-Dot und dann mal schauen, was passiert. Bekommt so seine Targets, ja, das ist ja okay, aber das ist halt irgendwie nicht das, was ich wirklich haben will. Also 18% Target Share war es jetzt. passt schon, aber ich glaube, es irgendwie scheint das nicht so eine Top-Kombi zwischen Lawrence und ihm zu sein, könnte ich mir vorstellen. Urban Meyer wollte ETN haben, der ist, glaube ich, nicht so überzeugt von Visca. Das zieht sich jetzt seit ewiger Zeit durch und das riecht für mich so, so unendlich langweilig nach Floor, Floor, Floor und we ganz wenig Upside, dass ich da erstmal ziemlich raus bin.
Ja, zudem wahrscheinlich auch eine Offense, die nicht jede
Ja.
Woche 30 plus Punkte macht. Ne? Das muss man da auch immer sagen. Und ja, sie haben halt dieses Mal auch über fünf oder haben über 50 Mal gepasst, was auch schon irgendwie eine kranke Zahl ist. Ne? Deswegen halt hier wirklich die ganzen Spieler auch extrem hohe Targetzahlen hatten.
Ja.
Aber ist halt wirklich fraglich, wie sich das übers Jahr entwickelt. Und ja,
Also
ich bin.
ein 15 bis 20, ja, sagen wir, nehmen wir den 18% Target Share. 18% Target Share in Jacksonville mit einem A-Dot von 5 wird dich zu keiner Fantasy-Relevanz bringen.
Genau, sehe ich auch so. Und das ist dann irgendwie, ja, ein Spieler, den du nicht brauchst.
Jo.
Ja, und dann zum Spieler, und das ist jetzt mein letzter Faller, und der tut mir auch etwas weh. Hierzu hat dann auch noch Mr. Krabs gefragt. Gerne eure Einschätzung zum Wide Receiver Core des Washington Football Teams nach dem Ausfall von Fitzpatrick und der Verletzung von Curtis Samuel. So, genau, und da habe ich, also Terry McLaurin hier stellvertretend mal, auf die anderen Passcatcher können wir gleich auch nochmal ein bisschen eingehen, aber genau, McLaurin als ja, eigentlich Wide Receiver 1 hatte einen 21-prozentigen Target Share, was aber vier Targets entsprach. Ja, das willst du natürlich nicht für deinen Wide Receiver haben, und dementsprechend, er wurde halt viel höher bewertet durch Fitzpatrick als Quarterback, und jetzt mit Heinicke wird das leider nicht mehr so eine explosive Offense, wie ich dachte oder wie viele dachten. Und dementsprechend muss man McLaurin halt einfach runterstufen. Dazu das Ganze dann auch noch aus Dynasty-Sicht. Jetzt muss ich mal kurz hier einen Moment. Er ist jetzt 25 Jahre alt, wird dann eben dementsprechend nächstes Jahr 26, nach Adam Riese. Und
Wie du das so
ja, dann
schnell
ist es
immer machst,
natürlich.
ey.
Mathe-Genie. ja, auf jeden Fall natürlich. Ja, ist er 26, auch das mindert dann irgendwie. Ich habe immer so das Gefühl, so 25 ist noch jung, 26 ist mittelalt und ab 27 sind die Spieler alt. So für die Dynasty Manager, so vom Kopf her, habe ich so, also ist die Erfahrung so ein bisschen. Und das ist halt irgendwie alles ekelig. Dementsprechend, wenn ich jetzt irgendwie die Chance habe, dann probiere ich McLaurin irgendwie wegzugeben und ihn für irgendeinen anderen soliden Spieler in der Range zu traden.
Verstehe ich komplett. Also natürlich macht die Heinicke, dass Heinicke da als Quarterback ist, schon ein bisschen Angst. Ich muss allerdings auch sagen, ich fand es ein bisschen schade von Washington. Es war natürlich ein super enges Spiel. Ich glaube, sie waren so drauf zu sagen, hey komm, jetzt machen wir mal kein Risiko hier. Der Heinicke ist jetzt nicht der beste Quarterback der NFL, aber er hat auch wirklich nur 15 Mal werfen dürfen dann im verbleibenden Spiel. Und er hat immerhin 11 Completions geschafft, 122 Yards. 122 Yards sind halt so wenig, aber was machst du auch mit 15 Attempts? Und seine Net Yards per Attempt waren mit 8,1 eigentlich, das ist ein okayer Wert. Das ist okay. Und ich fand auch, jetzt rein, okay, gut, ich meine, ich habe mir nicht das ganze Spiel angeschaut, aber zumindest da dann ein bisschen reingeguckt in die 40-Minuten-Version, weil ich mal ein bisschen gucken wollte, wie Heinicke das gemacht hat. So schlecht war das, fand ich gar nicht. Es war jetzt nicht überragend, aber es ist für einen Backup-Quarterback war es okay. Und ich bin mal gespannt, ob sie ihm jetzt dann irgendwie auch mal ein bisschen mehr vertrauen. Und dann hoffe ich schon, dass McLaurin halt, ja, zumindest sich halbwegs da halten kann. Aber man kann ihn eigentlich nur als Faller haben, nichtsdestotrotz.
Ja, genau. Also einfach der Unterschied zwischen, also lasst Heinicke ein Quarterback sein, wie er will. Ich glaube auch nicht, dass er Mike Glennon ist, so. Also von der Production und von der Qualität her, also ein bisschen besser ist er schon, aber er ist halt auch kein NFL-Starter auf lange Sicht, ne?
Nee.
Und Fitzpatrick ist halt ein absoluter Ganzlinger. Wir haben gesehen, er hat sogar DeVonta Parker eben Fantasy-Relevanz gebracht. Ja. Und Marshall damals mit Decker zum Beispiel, diese Kombi hat er, also der produziert halt Fantasy-Receiver.
Ja.
So, und das, diese, das ja, fehlt mir bei Heinicke leider. Genau, wenn wir dann noch kurz auf die anderen Passcatcher eingehen, also Thomas war ich sowieso nicht so hoch bei, der hat jetzt natürlich einen Touchdown gefangen, aber hatte auch, glaube ich, nur drei Catches oder so im Spiel. Das ist natürlich auch nicht so prickelnd. Auch Diami Brown hat zwar viele Snaps gesehen tatsächlich, was gut ist für einen Rookie, aber hat auch nur minimale Targets gesehen. Die
Offense hat, wie oft haben die am Ende gepasst? Also waren das 25 Mal?
Ja.
Keine Ahnung, die ersten, da hast du vielleicht 10, ich weiß nicht, wie oft Fitzpatrick tatsächlich den Ball geworfen hat, aber das ist jetzt die konservativste Offense der NFL. Da kannst du keinen mehr wirklich brauchen. Das ist, die Qualität der Targets wird schlecht sein und die Anzahl der Targets wird auch noch schlecht sein. Also, es ist natürlich brutal.
Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie eine Woche den Dynasty-Wert komplett auf links kehren kann. Ich hätte mal gerne gesehen, wenn du vor einer Woche jemanden Cooper für McLaurin geboten hättest, dann hätte er dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt.
Oh ja.
Und heute glaube ich nicht, dass
will
du die 1 gegen 1 traden
kannst.
Betteln
drum, dass er den Deal machen darf.
Ja. Also wenn man die Möglichkeit hat und bei Cooper ist halt bei vielen verschrien, ich meine, gut, die 38 Punkte stehen halt jetzt da, ne? Die kriegst du halt nicht weg, aber ich sag mal, wenn du McLaurin hast und kannst dem Cooper-Owner ihn dafür anbieten, also das würde ich sofort machen. Ich würde sogar noch wahrscheinlich einen Second-Round-Pick drauflegen.
Ja, würde ich auch machen. Also gerade, ich meine, den Deal machst du als Contender. Also Cooper ist halt im Endeffekt 2 Jahre älter als McLaurin, deswegen, ich sag mal, wenn du das jetzt einfach so nach vorne rollierst, dann passt das schon wieder, aber es ist auch nächstes Jahr die Quarterback-Situation in Washington mitnichten geklärt. Das kann auch gut sein, dass McLaurins gute Jahre jetzt und wertvolle Jahre, die nächsten 2, 3, einfach so ein bisschen den Bach runtergehen. Weil Fitzy, ganz ehrlich, ist auch nicht mehr der Jüngste mit seiner Hüftverletzung. Wie der jetzt da zurückkommt, das muss man auch erstmal sehen.
Ja, und wenn dann irgendjemand aus der Suppe irgendwie...
Ja.
Keine Ahnung, Bridgewater, ich höre immer wieder Cam Newton-Gerüchte. Jimmy G. Also das sind alles keine Quarterbacks, wo mir das Herz aufgeht. Ja. Ne? Das muss ich schon so sagen. Deshalb, wenn ich jetzt aus McLaurin rauskomme, oh Gott, das klingt auch komisch, dann mache ich das. Ne? Dann probiere ich das.
Würde ich auch so sehen. Gut, okay. Das war dein letzter Faller. Dann habe ich noch einen dabei. Ein Spieler, bei dem ich an sich gar nicht so hoch war, aber ich fand es dann auch hier, wir haben halt viele andere mit Trey Sermon, James Robinson schon angesprochen und wir mussten uns ja auch unsere Jungs ein bisschen aufteilen, deswegen jetzt hier so einen letzten Mann noch, den viele aber ziemlich hoch hatten und der finde ich jetzt also gezeigt hat, dass es schwierig wird zur Relevanz. Jonnu Smith, Tight End der Patriots, aus dieser Patriots Offense will ich eigentlich nur Damien Harris haben. Ich will im Zweifel Mac Jones haben, weil ich finde, er sieht ganz gut aus. Und Jacoby Myers finde ich ganz interessant so als Play. James White, im Zweifel in PPR, bin ich auch noch ein bisschen am Start. Aber von den Titans, von den anderen Wide Receivern und so, da bin ich einfach raus. Und ich sehe bei Jonnu Smith überhaupt, also gar kein Anzeichen, dass der da jetzt großartig die Nummer 1 im Passing Game sein soll, dass seine Athletik da jetzt so krass eingebaut wird und er da ein Yards after Catch ohne Ende sammelt, dass er, ja, ich glaube, ein Carry hat er irgendwie bekommen, mal so, das ist ja nicht schlecht, aber das Ding an sich, das rettet jetzt auch nicht dich über die Wochen hinweg und ist meiner Meinung nach überhaupt nicht der Guy to own in der Passing Offense.
Nö, und Aguilar hatte ja auch zum Beispiel ein solides Spiel.
Ja, die nehmen also, sich halt das alle so weit weg.
Genau, und das ist halt auch keine Pass-Heavy-Offense, ne? Die werden auch halt... Nicht.
Wenn Bill die Chance hat, dann lässt er Damien Harris 25 Mal laufen. Jede Woche.
Ja, auf jeden Fall. Und also dementsprechend, nee, das stimmt schon. Da will ich auch eigentlich gar keinen haben, außer Harris und White vielleicht.
Aber ja, also ich muss sagen, Jacoby Myers, immerhin wieder 24% Target Share. Ja, das ist nicht schlecht.
Aber
hat seine 9 Targets gesehen. Muss man mal sehen, wie das dann wird. Aber er ist, glaube ich, einfach der beste Receiver in der Offense. Und das finde ich, ja, das finde ich zumindest ganz spannend.
Ja, ich weiß nicht, ob er oder Aguilar, aber am Ende des Tages, wenn ich einen von denen aufstellen muss, dann ja, ist es wahrscheinlich, also ich tatsächlich spiele in einer Liga, ist Jacoby Myers ein Starter bei mir, aber ansonsten ja, eher nicht.
Okay, ja gut, wunderbar, aber das war es dann so zu den Reactions zur Woche 1, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Gut, haben wir eh schon wieder, ist eh schon wieder schön lang geworden, aber das hat sich ja von Anfang an angedeutet. hat einfach Spaß gemacht jetzt auch, muss ich sagen, diese Woche 1 zu rekapitulieren. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Phil, wo kann man uns folgen?
Auf jeden Fall auf Twitter, @DynastyFlo, Flo mit PH. Mittlerweile haben wir auch die 200 Follower geknackt.
Yes. Also bei
205, soweit ich weiß. Und ja, vielen Dank dafür an der Stelle. Dann kann man dir da noch folgen, @49erFlo, mir @Phil81190.
Du bist natürlich der deutlich attraktivere Follow, muss man sagen, denn du begleitest einfach die Night Games auch noch live und twitterst immer wieder. Finde ich geil. Wenn ich am nächsten Tag so sehe, dein kleiner Rant zu Derek Carr muss direkt im ersten Viertel gekommen sein.
Ja, ich meine, wenn, also dazu noch ganz kurz, wenn du einmal wirft der Waller, es war natürlich immer Waller, und wenn er dann meinen Darren Waller nicht trifft, dann bin ich natürlich doppelt sauer. Einmal wirft er ihn in den Rücken, einmal überwirft er ihn, und einmal, da stand Waller, also ich sag mal, wirklich zu allen Seiten, glaube ich, 30 Yards frei und hatte eigentlich einen offenen Weg zum Touchdown, also wahrscheinlich wäre es ein Touchdown geworden, und er sieht ihn nicht, ne? Da hätte ich ausflippen können. Und also,
das wäre so ein 70-Jahrer gewesen, ne? Irgendwie.
Ja, das wäre dann wäre er wieder Richtung, dann wäre Richtung 200 Yards und ja, zwei Touchdowns gegangen. Ja. Und dann hätte ich hatte noch ein Matchup, was dann tatsächlich noch knapp geworden wäre.
Ja.
Ne? Da haben mir irgendwie, ich glaube, 12 Punkte oder 15 Punkte, glaube ich, gefehlt. Und wenn man jetzt mal rechnet, ich weiß nicht, das waren vielleicht 50, 60 Yards.
Ach ja, locker. Das waren mehr, glaube ich. Der Waller stand
ja mehr, knapp
hinter der Mittellinie so ewig weit frei. Also
das müssen 70 gewesen sein. So 70 Yards plus ein Touchdown sind 13 Punkte plus die Receptions Tight End Premium wären 14,5 Punkte gewesen. Ja. Ne? Also dann hätte nicht mehr viel gefehlt. Und ich habe vorher noch gescherzt, dass Waller über 30 macht. Und naja, das kam dann ja auch.
Ja.
Genau, aber hat leider nicht sein sollen.
Ja, das ist manchmal so. Ja, genau, aber auf jeden Fall finde ich das immer ganz geil, wenn ich dann teilweise Tweets, ich kriege die auch, also teilweise ganz random irgendwie wirklich 19 Stunden danach erst in die Timeline gespült. Ja. Ist auf jeden Fall ganz, ganz witzig zu sehen. Genau, daher folgt dem Phil auf jeden Fall und seht euch das an, habt Teil an seinem Leid.
Ja, also ich bin bei Twitter auch, nehme ich auch selten Blatt vom Mund, also ich rante auch, also wenn einer Werder Bremen-Fan ist oder vielleicht auch HSV-Fan ist, dann vergnügt euch das sicherlich auch mal. Genau, und NFL-mäßig, ja, da rege ich mich halt auch schon manchmal auf.
Verständlich bei sowas.
Ach, aber jetzt, wie gesagt, Donnerstagnacht, der Knaller, Washington, New York, das wird... Ich freue mich schon auf 12 Sacks von der Washington Defense.
Ja, also da muss man schon sagen, das ist, wer die dann im Draft geholt hat, schon mal für Woche 2, ist natürlich attraktiv jetzt.
Ja, wobei Daniel Jones gar nicht mal so verkehrt war, Woche 1 jetzt.
Man muss, also für aktuell, seine Verhältnisse. Ganz ehrlich, aktuell bist du mal klarer Sieger bei unserem Deal. Daniel Jones gegen Marcus Callaway, der jetzt gerade seine 15 Yards okay gegen Jay Alexander hatte, und Stevenson fumbelt den Ball weg.
Ja, Jay Alexander plus natürlich ein absurdes Gamescript, ne? Ja. Die haben halt, wie gesagt, nicht viel werfen müssen. Ja, also auch da bei Callaway auf jeden Fall will ich da noch die zweite Woche erstmal abwarten. Das sind eben diese klassischen Overreactions, ne?
Den würde ich nicht anfassen. Deswegen hat er es ja auch nicht in unsere Vorlage geschafft.
Genau.
Das war sehr zu erwarten.
Okay, perfekt.
Genau, gut. Wer uns unterstützen will, kann uns gerne eine Review auf iTunes dalassen oder uns eine Mark bei PayPal schicken, paypal.me/dynastyflow. Und ansonsten, glaube ich, haben wir es dann für die Woche. Können ja langsam zusammenpackeln, können noch was essen. Ich habe schon Hunger. Und das Hunger. Ja, definitiv. Es geht jetzt richtig, richtig erstmal eine Zucchini-Suppe reingefahren. Und,
Zucchini-Suppe.
Ja, Mann, geiler Scheiß. Zucchini-Kartoffel-Mix, das ist geil. Genau. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt halt noch einen schönen Abend. Schlaf dich nochmal aus, bevor es dann morgen wieder losgeht. Und
ja, morgen Abend geht es wieder früh ins Bett. Ja. Hoffentlich dann auch mit Erfolg.
Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, haut rein. Genau, wer Lust hat, kann auch noch unserem Discord beitreten. Da gibt es dann auch nachts die ein oder andere rege Unterhaltung, muss man sagen. Also da sind einige Junkies dabei und das ist schon ganz cool. Ja.
Definitiv. Da werde ich auch mal in den, vielleicht in diesen Sprachkanal, in den offenen, zumindest vor Kickoff am Sonntag, wollte ich mal reinschauen. Wobei ich jetzt am Wochenende unterwegs bin, ich weiß nicht, wann ich heimkomme. Aber irgendwann an einem Sonntag wollte ich davor auf jeden Fall mal reinschauen und mit hinfiebern mit einer anderen Richtung Kickoff.
Perfekt.
Gut, okay. Dann macht es gut, haut rein. Schöne Woche.
Hau rein.
Viel Spaß.
Jo, ciao.